So, wollen wir dann langsam mal anfangen hier?
Ja, bevor ich jetzt Zuckerberg anrufe und sage, was bist du da für einer?
Das wird er sich von dir auch denken. Legen wir los.
Oh ja. Ihr hört die Coach Potatoes. Der beste deutsche Football-Podcast der Welt.
Da sind wir wieder. Irgendwann am 26. Januar haben wir es aus dem Winterschlaf geschafft. Wie zwei dicke Bären, die, wenn es wärmer wird, die Nase wieder in die Sonne halten. Grüß dich, Carsten.
Grüß dich. Ja, wir halten die Nase. Welche Sonne? Von welcher Sonne redest du eigentlich, du Vogel?
Ja, es ist wärmer geworden.
Ach so, es ist wärmer geworden. Ja, gestern mal auf einmal 11 Grad und ich dachte, Alter, mir schwitzen die Eier weg.
Ja, deswegen. Zeit wieder aus dem Winterschlaf zu erwachen und wieder ein bisschen zu podcasten. Ich meine, wir haben wieder lange auf uns warten lassen. Wir haben zwischendurch überlegt, lassen wir es podcasten sein oder nicht. Aber irgendwie brauchen wir das Ding, oder? Ich weiß nicht. In Ermangelung von Freunden habe ich sowieso niemanden zum Reden. Also habe ich dich.
Danke. 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 Vielen lieben Dank. Danke. Meine Fresse. Muss ich jetzt daher halten, ja?
Das ist ein bisschen traurig, oder?
Ja, irgendwie, aber du, ich habe jetzt letztens auch noch gesehen hier Podcasts, wo ich denke, so hier, auch wieder so ein deutschsprachiger Football-Podcast, wo drin stand, ne, wir haben keine Ahnung. Ja, 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 ich mag die, ich mag die.
Das war das, was man uns vorwirft.
Ja, aber es gibt also Podcasts, die direkt sagen, sie haben selber keine Ahnung.
Sind das Moment mal,
wer wirft denn uns? Ja, ich finde das sympathisch, also mal ohne Scheiß, ne. Lernt von den Besten, nämlich von uns. Sagt direkt, dass ihr keinen blassen Schimmer habt. Und nicht erst in der dritten Folge.
In unseren Reden sind wir gut.
Wer sagt das?
Ich.
Alle.
Die KI. Alles.
Hör mir auf, das ist ein Thema. Aber da können wir nachher mal drüber gehen. Wie hast du jetzt eigentlich Weihnachten neuer verbracht, Alter?
Weihnachten haben wir hier zu Hause verbracht. Eigentlich wollten wir nach Rostock fahren, aber dann waren irgendwie alle krank. Also sind wir dann doch zu Hause geblieben. Silvester sind wir ja nach Potsdam geflüchtet. Wir haben uns ja dann da getroffen. Weil hier in Wedding wieder alle der Meinung waren, Bürgerkrieg spielen ist irgendwie cool. Wir böllern uns gegenseitig die Scheiße weg. Da haben wir schon gesagt, nee, wir flüchten. Und dann bist du auch nach Berlin gekommen. Dann haben wir uns ja Silvestertag ja noch in Potsdam gesehen.
Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Ja, war auch in Berlin, ne? Weihnachten, ne, war so wie sonst auch immer ein bisschen arbeiten, ne? Aber Silvester in Berlin, ne? Meine Eltern haben mir gesagt, naja, Neukölln ist so wie immer. Und ich denke mir so, naja, also um 17 Uhr aus dem Auto aussteigen und denken, ich bin wieder in Sarajevo, ist, ne? War schon ein bisschen anders.
Da vor allem haben sie dir diesmal einen Tag früher dann angefangen zu verkaufen und wirklich mit Samstag, da flogen hier die Dinger durch die Gegend, wo du dann denkst, ey, habt ihr sie nicht alle?
Also ich kannte es ja noch von früher, als ich noch in Neukölln gewohnt habe, dass es ja auch tagsüber schon langsam laut wurde, hier und da ein bisschen bang, bang, boah ja, nerv, bang, ne? Aber sobald es ein bisschen dunkler wurde, bum, 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 und ich so, wow, alter Schwede, alter, steht die Gruppe Stadt noch? Also, und dann kam 22:59. Scheiß.
Also hier bei uns im Park liegen überall immer noch diese Pistolen-Patronenhülsen.
Nein! Hier schießt doch in Berlin schießt doch keiner mit Schreckschusspistolen. Was bist du denn für einer?
Mit den Verbotenen.
Nein! Übrigens, ne, es gibt auch Schreckschussmaschinenpistolen, die habe ich gehört. Geil. Also ich behaupte mal, ich kenne den Unterschied zwischen einer Böllerbatterie und dem erkennen, wenn mehrere Leute mit so Dingern, also Schreckschusspistole, da brauchst du ja auch ein paar Mal, um, sag ich mal, in schneller Schussfolge zu ballern, ne? Wir kennen es ja von der Bundeswehr schießen, ne? Tak, 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 tak. Ne? Aber dieses
bra, bra, bra.
Ich so, boah, alter Schwede. Vor allem, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt gehst du zur Polizei und sagst so, ne? Also ich hier, Carsten, wa? Also ich will ja einen kleinen Waffenschein haben. Kannst du ja machen, wa? Ne? Damit er dann auch eine Schreckschusspistole tragen darf. Sie darf sie auf 18 auch kaufen. So, jetzt gehst du hin, und sagst so, jetzt hast du deinen kleinen Waffenschein, ne? Kannst dann auch eine Schreckschusspistole dann auch tragen, wenn du dann zuverlässig bist, ne? Und dann wirst du mal kontrolliert und sagst ja, ich habe hier meine Schreckschussmaschinenpistole. Ja, also, ich bin jetzt kein Polizist, aber ich glaube, jeder normale Polizist würde doch wahrscheinlich...
Würde erstmal komisch gucken.
Würde erstmal wahrscheinlich sagen, na, jetzt machen wir mal hier eine verdachtsunabhängige Vollkontrolle bis in den Enddarm.
Aber nicht, dass die dann rassistisch motiviert ist.
Alter, wenn der Vogel eine Schreckschussmaschinenpistole hat, dann ist mir das scheißegal, ob das irgendwie, keine Ahnung, was ist, ne? Übrigens, verdachtsunabhängig kontrolliert werden? Nein, wer kennt sowas? Ich kenne sowas überhaupt nicht, ne? Nö, überhaupt nicht. Ist dir schon mal sowas passiert, dass du mal so verdachtsunabhängig kontrolliert wirst? Ist total tolles Gefühl.
Nur zum 1. Mai.
Nee, 1. Mai ist nicht verdachtsunabhängig, das ist 1. Mai.
Nein, wurde ich nicht. Ich meine, ich sehe so vertrauenserweckend aus. Nee.
Muss mich an mein Aussehen, ne? Ich muss echt an mein Aussehen arbeiten.
Ne? Ja, du siehst aber eher aus wie so eine linke Zecke. Mit deinem komischen Cappy.
Sollten du das sagen, ne? Du grauer Panther, du da.
Ja, aber dein. Kommen wir gleich noch
zu. Ja, es ist rot. Es ist rot, das ist eine Farbe, Mann.
Geht eher um den Zustand deines Cappys.
Nee, ich sag mal so, in meiner wilden Phase, da war ich ja auch mal bei Hertha im Fußball-Fanblock, ne? Wurde da hingeschliffen, ne? Und das war. Ja, wie alt war ich da? 16 oder keine Ahnung was, ne? Eine wilde Phase gehabt, weißt du? Rage Against the Machine und hatte dann auch so einen komischen Anhänger, der ein bisschen so hat wie ein Peace-Zeichen, aber mehr so einen Ahn im Kreis hatte,
was
ne?
Achso, ja. Ich dachte, du meinst, dass man erst auf ein Auto vorne dran hatte.
Nee, das nicht, um Gottes Willen, ne? Meine Mutter hat mir jahrelang nicht geglaubt, dass ich den Mercedes-Stern wirklich auf der Straße gefunden habe. Der lag wirklich da rum. Ich fand's so lustig. Ne? Also hatte ich dann so einen Kreis mit A drauf, ne? Mhm. Und dann fragt mich dann so ein sportlich junger Mann mit sportlicher Frisur, sprich sehr aerodynamisch, ne? Das Einzige, was nicht aerodynamisch war, waren seine borstigen Backenkoteletten und seine M1A1 Bomberjacke mit den nach oben gekrempelten Jeans und den schwarzen Stiefeln und den weißen Schnürsenkeln. Nee, das A, wofür steht denn das? Steht denn für Anarchie, du Sau? Und ich so, nee, Antifaschist, du Penner.
Aber mal zurück.
Die Ordner haben mich rausgeholt.
Aber zurück zu Silvester. Gab ja jetzt eine Petition, hast du die unterschrieben zum Böllerverbot?
Also, ja, komischerweise schon. Weil, also nicht nur... Also indirekt auch, nein, nicht indirekt, zu 50%, weil mich Silvester inzwischen richtig nervt, weil es einfach nur immer lauter und immer mehr wird, wo ich sage, so Leute, langsam ist mal gut hier, sondern aber auch, weil manche Böller auch dann schon zu Halloween verkauft werden. Ich meine, wer kennt nicht das Halloween-Feuerwerk?
Ja, natürlich.
Es also ist ja eine große Tradition bei Teddy, ne, dass wir ja wochenlang schon im November hier nur geballert hatten, wo ich denke so, Alter, jetzt hört's mal langsam
an. Ja, wir müssen die Gäste vertreiben.
Ja, klar, ne? Wenn's danach geht, die sind weg.
Ja, also ich meine, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber hier in Berlin-Tegel, ne, wurde ein 7-jähriges Kind schwerst verletzt, ne? Mehrere Notoperationen nötig. In Schöneberg ist eine ganze Hausfront, die Scheiben.
Da bin ich vorbeigefahren, ne? Ich hab noch nie so viele Glaser gesehen zwischen den Jahren.
Und dann
also ich fand das heftig.
Ja, und dann denke ich mir auch, okay, wenn ein bedeutsamer Teil der Bevölkerung damit nicht verantwortungsvoll umgehen kann, dann sollte man es vielleicht verbieten.
Das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht sagen, nur weil dein Groß, also zumindest sag ich mal, ein bemerkbarer Anteil der Bevölkerung, nicht ein Großteil, aber zumindest die Schaden verursachen, die merkt man halt sehr stark, ne, kannst du doch nicht einfach verbieten. Ich meine, guck über den Teich, der große Bruder, die USA, ne, die verbieten ja auch zum Beispiel nicht Schusswaffen. Weil sie sagen, nur weil ein kleiner Prozentsatz pro Jahr durch Schulen rennen und alle abballert. Kannst du doch nicht einfach verbieten, dass sich Horte Kaczynski jetzt einfach mal eine Maschinenpistole kauft. Kannst du doch nicht verbieten. Entschuldigung mal, wo kommen wir denn da hin?
Die Böller sind ja auch nicht böse.
Nee, der böllert ist böse. Ne? Also brauche ich ja einen Böller, ne? Umkehrschluss, brauche ich ja einen Böller, um den umzubüllern.
Ja, ich habe aber nichts dagegen, wenn die sich alle irgendwie auf dem Tempelhofer Feld treffen und sich dann gegenseitig die Hexen wegballern. Das ist mir völlig wurscht, ja.
Alter, Sonnenallee?
Ja, sollen sie alle machen. Sollen alle irgendwo in einen Kiez sperren und dann können sie sich da die Hände wegspringen. Das ist mir völlig wurscht, aber sollen sie das in Ruhe lassen?
Also, ich möchte mal ein bisschen reaktionär klingen, ne? Sonnenallee, irgendwann in einen heißen Fiebertraum. In einen heißen Fiebertraum, wo ich wahrscheinlich Ordnungsfanatiker und Ordnungspolitiker wird, ne? Law and Order. Schnappe ich mir so einen Wasserwerfer und fahr da mal durch die Gegend und mach alles nass, was ansatzweise böllern will.
Das wäre doch mal eine Maßnahme.
Ja, ich hätte wahrscheinlich 1000 Gerichtsverfahren an der Backe und davon wahrscheinlich jedes zurecht, aber so, es gibt so Augenblicke, wo du innerlich so machst, ne? Aber du hältst dich zurück, weil du selber weißt, ey, stopp, das ist jetzt gerade sehr unkontrolliert von dir. Und andere posten einfach im Internet, direkt ab in den Flieger, wo ich denke so, toll, jetzt geht's schon los.
Um die Leute mal kurz abzuholen, warum wir jetzt hier nicht über Football reden, das sollten wir vielleicht nochmal erläutern. Am Anfang, als wir den Podcast gestartet haben, haben wir damals schon gesagt, wir wollen über Football, das Leben und den ganzen Rest reden, also nicht ausschließlich über Football. Und da wir jetzt momentan so eine Zeit haben, in der Football ja nicht so tagesaktuell ist, haben wir uns gedacht, wir erinnern uns jetzt mal wieder an den alten Grundsatz, den wir hatten, und wollen eben auch mal über andere Sachen sprechen. Football kommt auch noch dran, aber wir haben jetzt...
Boah, nicht so wenig. Ne,
aber nicht so wenig, aber wir haben gesagt, wir machen drei Kategorien auf, wir sagen, wir sprechen einmal so ein bisschen über unser Leben, was wir so sehen, dann kommt Football und danach kommt der ganze Rest. Ne? Also wir werden nicht mehr ausschließlich über Football reden, wir werden auch so ein bisschen anderes Zeug mit reinnehmen und dann könnt ihr auch gerne eure Kommentare dazu ablassen und mit uns mitlabern.
Aber apropos mitlabern, ne? Hast ja gerade gesehen bei mir, Social Media, ne? Ist dir schon mal aufgefallen, wenn du diesen scheiß Algorithmus irgendwie bedienst? Und bei mir war es jetzt ein bisschen spooky. Ich habe ein paar Sachen einfach mal, hier Zuckerberg, Elon Musk, weil mir auf den Sack ging, habe ich ein paar Sachen einfach versucht, datenschutzmäßig auszuschalten, nach dem Motto, fuck you, du Algorithmus, du kannst mich mal. Und ich mache den Kardinalsfehler. Ich gucke mir ein Rezept an, was mir aus irgendwelchen Gründen angezeigt wird. Ich habe bei Facebook noch nie nach Rezepten geschaut. Kennst du das? Du redest über irgendwas und ein, zwei Tage später oder Minuten später auf einmal in deiner Timeline.
Werbung.
Aber das Geile ist, ich habe danach nie gesucht.
Aber das Geile ist ja nicht nur, dass du dann mal irgendwie das Wort in der Nähe deines Handys hast fallen lassen. Nein, wenn ich was mir angeguckt habe, dann kriegt meine Frau die Werbung dazu auf ihr Handy.
Ja, du hast das Gefühl, du bist nur an dem Werbeschild vorbeigefahren. Zack, bums. Und das, was mich jetzt sehr fasziniert hatte, ne? Ich kriege sauernd Rezeptvorschläge für irgendwas. Gebraten mit Bacon ist jetzt nicht verkehrt. Aber überall in der Scheiße ist Knoblauch drin. Wo ich denke so, Alter. Das ist ein Schnitzel.
Gut, es ist jetzt nicht das Verkehrteste, aber ich finde halt immer die Rezeptvorschläge, die man dort kriegt, die beinhalten immer drei Dinge. Speck, Hackfleisch und jede Menge Käse.
Was jetzt auch nicht Knoblauch ist. Und Knoblauch. Und ich denke, hey, entschuldige mal, Hackfleischbällchen, ja okay, Albondigas mit Knoblauch ist okay. Bulette, nein, ich weiß nicht unbedingt. Ne? Und Rostbratwurst mit Knoblauch, ich meine, Rezept für Rostbratwurst, ich meine, hallo, das, ich meine, wer kennt's nicht, ich gehe jetzt erstmal nach Hause und mache mir erstmal eine Rostbratwurst selber.
Ja, also solltest du vorher mit deiner Frau abklären, ob du sowas essen solltest oder mit deinen Kollegen nächsten Tag.
Ja, und ich meine, dass ich Rostbratwurst zu Hause selber herstelle. Was ist das für ein Algorithmus, Alter? Also passt auf, was ihr googelt oder mit wem ihr was redet, ne, das ist diese ganze Datenkrake, das ist pervers.
Ich bin eh der Meinung, die dümmste oder die schlimmste Fehlentscheidung an Erfindung der Menschheit sind soziale Netzwerke. Wenn wir die nicht hätten, hätten wir die Probleme von heute nicht.
Ein größerer O-Term von sozialen Netzwerken ist, dass sie sozial sind. Ja. Guckt euch jetzt mal zu irgendwelchen, ist jetzt Bundestagswahlkampf, guckt euch unter irgendwelchen Nachrichtenbeiträgen, egal welcher Art, einfach mal die Kommentare ab. Ich habe das Gefühl, spätestens ab dem 10. Beitrag sagt irgendeiner was gegen Ausländer. Egal, um was es geht. Ach, da Autobahnsperrung? Scheiß. Fahrradwege in Peru. Dafür haben wir Geld.
Ja, da brauchst du ja nur die Meldung von der Tagesschau angucken. Darunter die Kommentare. Da siehst du den Kaffeesatz der Gesellschaft plus russische Bots. Das kann sich doch keiner mehr antun, so eine Scheiße.
Ja, meine Mutter wollte ja auch unbedingt... Ja, ich gehe jetzt bei Facebook und melde mich da an.
Nein,
und
sag
den allen, nein, du tu es nicht, bitte nicht.
Bitte nicht, nein.
Bitte nicht, nee, einfach nur wegen deinem Blutdruck und am Ende auch mein Blutdruck, weil ich muss mir das dann nachher anhören.
Und
dann ihren Beitrag liken. Nein,
bitte nicht. Und so billig ist Alufolie auch nicht.
Das ist auch nicht besser, ne? Wenn es schon bei Reddit oder sowas schon Selbsthilfeforen gibt, ne? Umgang mit Verschwörungstheoretikern in der Familie. Jesus fucking Christ. Aber hey, ne? Andere haben jetzt einen Präsidenten, ne, in diesem Sinne.
Und wir haben bald im März.
Da halte ich mich jetzt zurück. Aber du, Homeoffice haben wir ja beide schon öfters mal gehabt, ne? Ich war jetzt in Berlin und habe da über die Tage mal gearbeitet, ne? Und ich habe mich letztens noch lustig gemacht über eine Kollegin, die gesagt hat, ja, ich arbeite von zu Hause aus. Die Eltern von meinem Mann, die wohnen nebenan. Er arbeitet nicht von zu Hause aus, weil in seiner Firma geht das nicht. Und die beiden sind jetzt in Rente und fragen öfters mal nach, ob ich sie mal schnell zum Arzt fahren kann. Begründung, Sohnemann ist ja arbeiten, aber du bist ja zu Hause. Sie musste erstmal versuchen, den klar zu machen, ich arbeite auch von zu Hause aus und arbeite währenddessen. Und das habe ich jetzt bei meinen Eltern auch versucht, ne, im Esszimmer. Und ich habe gemerkt, meine Eltern sind schon länger im Ruhestand. Dieses Konzept Homeoffice, sprich, du guckst in dein Notebook rein, tippst leise vor dich hin. Dass du gerade in diesem Augenblick eventuell nicht für jeden ansprechbar bist, ne, was man früher während Homeoffice wahrscheinlich den kleinen Kindern erstmal beibringen musste und den Hunden und den Katzen, spreng nicht auf die Tastatur. Ist denn bei älteren Generationen auch so? Ich meine, der Vorteil ist, mein Stiefvater, der springt nicht auf die Tastatur. Glaube ich jedenfalls. Aber du wirst dann auch einfach mal spontan angesprochen, so mitten rausgerissen. Magst du das auch so, wenn du mittendrin bist, voll brainmäßig, schreibst da gerade was und dann, ey du übrigens!
Also das kenne ich hier von zu Hause auch. Also wir beide arbeiten viel aus dem Homeoffice. Und nun ist es ja so, wir haben ja jetzt seit einem Jahr eine Tochter. Wir haben jetzt unsere Elternzeit gehabt, beziehungsweise machen jetzt die Kita-Eingewöhnung. Und ich habe jetzt seit letzter Woche wieder angefangen zu arbeiten und Anne ist jetzt halt zu Hause und macht die Eingewöhnung mit so. Und dann bist du halt am Arbeiten und irgendwann ist er dann wieder im zu Hause, ne? Das ist ja drei Stunden in der Kita, danach wieder zu Hause. Und ja, du kriegst es halt immer mit, dass ihr dann rumrennt oder mal kommt sie dann halt zu dir, ne, und will auf den Schoß und ja, dann bist du raus. Oder ja, Anne braucht dann mal bei irgendwas kurz Hilfe. Natürlich hilfst du mit, ja. Und ach ja, Wäsche könnte man ja auch noch machen, ja. Also man lenkt sich auch gerne selber mal schnell ab.
Ja, und die Dinger piepen ja auch so scheiße laut, ne? Also welches Arschloch, deine Spülmaschine oder Waschmaschine das piepen erwundert, fick dich. Ne.
Also unsere Waschmaschine piept immer dreimal, also alle 10 Minuten dann und dann.
Ja, ist das dritte Mal auch so scheiße genervt?
Leicht angry. Mhm. Aber apropos Waschmaschine, dein Cappy sieht irgendwie so aus, als wär's schon mal eine
Waschmaschine. Hör mir auf. Also ich hatte mal erzählt, es gibt ja so Waschkörbe für Cappys.
Ja, habe ich auch, ja. So ein Waschgestell,
also Also ich bin der Meinung, nächstes Mal, also an sich jetzt, als ich noch öfters nur normal gebogene Cappys hatte, auch so ein gebogener Waschkorb hat super funktioniert, ne? Ein bisschen wackelig, zurechtgebogen, alles cool. Diese gerade Scheiße, ne?
Man nennt sie auch Flat Caps.
Oh, ja, ich nenne sie jetzt gerade Scheiße, ne? Das geht mir gerade so richtig auf den Sack. Ne? Dann ist es ein bisschen schief. Ne? Eine ganz leichte Welle drin und die nervt dich richtig.
Ja.
Die nervt dich richtig Hulle. Ne? Und du denkst dir, wie kriegst du das hin? Packst du das nächste zwischen zwei Backsteine in die Waschmaschine? Dann sagt dir deiner Frau, das ist eine blöde Idee mit den scheiß Waschmaschine. Habe ich jetzt nicht direkt verstanden, ich habe mir ein paar neue Stoßdämpfer gekauft.
Also der erste Fehler scheint ja schon mal zu sein, du hast das Ding in eine Waschmaschine gepackt.
Ey, ohne Scheiß, ne?
Das war so, echt. Ja, pass auf. Also
ja, jetzt kommt's.
Ich habe ja hier auch so meine über 30 Caps zu Hause. Und ich habe ein Cap, das mir am Herzen liegt, das habe ich mir in Oakland gekauft vor einigen Jahren. So, und das ist schmutzig wie Sau. Und dann habe ich lange überlegt, also ich habe das Gestell ja schon eine Weile hier. Machst du das nicht. So habe ich gemacht. Ich habe es in die Spülmaschine gepackt. Ja, Spülmaschine.
Du meinst, da wurde...
Ganz wichtig, Spülmaschine. Besteck? Ja, genau, Spülmaschine, ganz wichtig. Ja, machst du das in dieses Gestell rein und in die Spülmaschine, damit das nicht rumfliegt. So, zweiter Punkt, der ganz wichtig ist, du lässt das Ding in dem Gestell, bis es trocken ist, also richtig durchgetrocknet. Packst auf die Heizung und lass es so lange in diesem Gestell drin und dann kommt das auch vernünftig wieder raus.
So, kurze Frage jetzt einfach mal, so unter uns Gebetsschwestern. Wenn du das jetzt so eine Spülmaschine hast, oder wie der Berliner gerne sagt, eine Spülmaschine, ne? Also Berliner haben ja, ein Berliner sagt ja nie nur einmal Ü, der sagt ja mindestens zweimal Ü, ne? Ne? So Wühlmäuse, ne? Jeder noch was sagt Wühlmäuse, ne? Und der Berliner sagt Wühlmäuse. Exkurs.
Spülmaschine.
So. Packst du das auch mit Spaghetti-Resten rein und so? Ich meine, man muss ja den Farben auswählen.
Nein, also wenn ich Teller mit Spaghetti-Resten in die Spülmaschine reintun würde, dann würde mich Anne aber sowas von rund machen, die würde mir den Kopf abschrauben. Was meinst du, was das hier mal für Diskussionen gibt? Nein, also...
Ich meine, du kannst ja thematisch die Sachen ja reinpacken, ne? Ein Queen Bay-Dings, ne? Mit den Resten vom Käsefondue. Sag bums rein da. Es passt dann zumindest thematisch.
Ja, also unser Geschirr ist vorgespült. und dann packe ich das Käppi oben rein, wo auch die Gläser dann halt reinkommen. Ne? Dann lasse ich da ein bisschen Platz, dann kommt es da drin. Und wie gesagt, Spülmaschine, Stunde durchlaufen lassen, nimmst es raus, lässt es dann richtig schön durchtrocknen und dann ist die Krone auch vernünftig und der Schirm, der hat zwar zwei leichte Eindellungen da, wo das Ding eingespannt wird, aber sonst bleibt er gerade. Das einzig Negative, was mir aufgefallen ist, dass unterhalb des Schirms der Stoff halt so ein bisschen wellig wird, weil anscheinend der Pappschirm von den New Era Caps so ein bisschen Spannkraft verliert. Ein bisschen. Aber das Cappy sieht immer noch tippitoppi aus. Kann vielleicht daran liegen, dass es ein Synthetikstoff bei dem Cappy ist. Ich muss es jetzt nochmal probieren bei Baumwolle.
Schön mit den 7-1-Tabs, die alles wegballern bei 30 Grad.
Du, das Ding war richtig speckig und versifft. Tippitoppi.
Also ich kenne ja Leute, die dann irgendwie Kronleuchter in die Spülmaschine gepackt haben. Da kannst du noch verstehen, ne?
Und dennoch,
aber so bei Stoffsachen.
Und dennoch Lifehack Nummer 2, damit du das Cappy nicht so oft waschen musst. Ach, jetzt ist meine Kamera wieder abgerauscht hier.
Was im Sinne des Wortes ist dir runtergefallen.
Ich mach mir innen drin, da hast du ja immer diesen Stoffstreifen, ne? Da klemme ich mir.
Das Schweißband, ja.
Das Schweißband. Dahinter klemme ich mir ein Stück Küchenpapier rein, was den Schweiß aufsaugt, damit das da nicht in die Krone reinsifft.
Das ist ja, Moment mal, also bei.
Kälte, gib mal ein Zehner, du hast eins auf dem Kopf.
Ja, das ist jetzt Backpapier, wa?
Aber da musst du das seltener waschen. Dann kannst du halt auch mal sweaten.
Sweaten. Der nächste Lifehack. Kälte und die Damenbinde.
Ja, du.
Du lachst. Das würde wahrscheinlich sehr gut funktionieren, ne?
Ja,
sieht vielleicht ein bisschen blöd aus, aber
und unserer Gewichts-
wenn der Flügel so runterhängt von der Always.
Ja, aber in unserer Gewichtsklasse, dann kommst du mal schnell ins Schwitzen, wenn du mal die Treppen in den dritten Stock nimmst.
Sagte er und packte sich 3 Damenbinden unter die Achseln. Und sagte, warte ab, es ist Sommer, dann packe ich die Scheiße gar nicht mehr aus. Du wirst so voll geschwitzt.
Ja, tapezierst du noch deinen Rücken damit.
Nee, ich will nicht die Lifehacks erzählen aus der Grundausbildung, ne, beim langen Marsch und sowas.
Also jedenfalls, Cappy-Pflege mit diesem Gestell, Spülmaschine, funktioniert zumindest erstmal, was ich sagen kann, mit Synthetikstoff. Baumwolle wird folgen. Und dann habe ich... Also bei Facebook dann mal irgendwie eine Werbung gekriegt für Cappies. Da gab es dann eine Aktion 3 für 2 von Apol. Und die hatten dann auch so Trucker-Cappies, so aus robustem Stoff. In unserer Größe, wir brauchen ja doch schon mal so irgendwie 63 cm Umfang. Und habe ich mir bestellt. 3 Cappies für 40 Euro. Nee, ein Cappy hat 40 Euro gekostet, 2 haben 80 gekostet. Aber 2 Cappies für 80, 3 Cappies für 80 Euro. Und die Scheiße ist echt gut, also
gar nicht meckern, ne?
No, und ist robust und schmutzabweisend und kannst du halt zum Sport benutzen und so. Fand ich cool.
Apropos sanfter Übergang Richtung Football, ganz leichter. Wir haben uns ja in Potsdam getroffen, ne?
Wir haben uns in Potsdam getroffen.
Und bis auf einmal, wo ich mit meinen Eltern kurz in Songs war, wo es einfach scheiße kalt war und wir nicht lange da waren, war ich zum ersten Mal wirklich in diesem niederländischen Viertel oder holländischen
Viertel. Viertel.
Ja, und war dann erstmal so ein bisschen geschockt, so das letzte Mal war ich kurz nach Mauerfall da. Ja? Und hast ja mitgekriegt, wie perplex ich war, ne?
Ja,
nicht davon, dass Parken inzwischen scheiße viel Geld da kostet anscheinend. Wo hast du einfach da geparkt, ne? Weil ja genug Platz da.
Ja, Pampa. Ja, aber Potsdam ist eine schöne Stadt, ja.
Ja, lecko mio, ey. Also das ist ja richtig schön hier.
Wir gucken ja auch mittlerweile, dass wir irgendwie umziehen wollen und mittlerweile wäre Potsdam auch so im Betracht des Möglichen.
Ja, ich meine, das Schöne ist ja Potsdam, sag mal so Berlin in klein.
Und
nur ohne bestimmte Ecken, die man nicht braucht. Also Berlin Redux.
Ohne Gesundbrunnen.
Oh. Weniger Hasenheide, mehr Hasen.
Ey, was ja, ist also, mittlerweile für Meldungen ausgelöst? Also ich wohne ja hier in der Ecke Gesundbrunnen, und was da immer für Horrormeldungen in den Nachrichten liest. Hier einer angeschossen, da ein Kind überfahren mit Fahrerflucht, da jemand vor die Bahn geschubst. Und ich denke, wo wohne ich denn hier, Alter? Krass.
Ja, das ist aber so die Bubble, ne? Und dann hörst du die Leute, die immer sagen, ja, früher war alles besser. Da habe ich mal geschaut, ne? Irgendjemand hat mal gesagt, ne, die Jugend von heute ist frech, rebellisch und weiß alles besser. Weißt du, wer das gesagt hat, sinngemäß? Na? Sokrates.
Ja.
Der ist irgendwie 2300 Jahre tot oder 2800 Jahre tot. Schon damals war es so.
Also ich
weiß schon, war früher alles besser.
Also ich weiß schon, dass mein Opa über mein Vater gesagt hat, aus der Jugend wird nicht mehr.
Ja, es ist ja, ist auch immer ein bisschen so ein bisschen Verklärung, ne? Nee, früher war alles schöner. Okay, wenn du als Westberliner nach Mauerfall in den Osten gefahren bist und jetzt in den Osten fährst, war es früher nicht besser.
Nee.
Jetzt ist mehr Putz an der Wand, mehr Farbe, okay, weniger Parkplätze. Aber du kriegst sogar Sachen in Restaurants und die Bedienung ist freundlich. Also, die haben Sachen, die sind freundlich, es schmeckt, es wird satt. Das Einzige, was doof ist, es kostet inzwischen viel mehr Geld.
Aber freundlich kriegst du in Berlin zum Beispiel nicht.
Ach du, ich fand jetzt, als ich jetzt in Berlin war,
also als meine Berliner. Ja, also als ehemaliger Berliner muss man
als ehemaliger Berlin, wenn das jetzt so in der Perspektive ist, es inzwischen sogar recht freundlich.
Man kriegt den Carsten aus Berlin raus, aber Berlin nicht aus Carsten.
Ja, glaubst du nicht. Übrigens, ne, meine Frau hat mich ja wieder davon abgehalten, jetzt bei Getränkehoffmann in Berlin Erichs späte Rache zu kaufen. Weißt du, was ich Erichs späte Rache nenne?
Nein.
Club Cola.
Wobei die Club Cola ja nicht mehr das ist, was es im Osten war.
Eklig?
Ich war ekliger, glaub mir. Ich war im Osten damals, also besuchsweise.
Also, ich weiß noch, vor ein paar Jahren habe ich sie mal wieder probiert und glaube direkt ausgespuckt.
Nö.
Also kennt ihr das, wenn du das von früher isst und das direkt so ein scheiß Flashback hab?
Wusstest du übrigens, dass ich als Westberliner bei der Pionierjugend war?
Ich habe eine Jugendweihe gemacht als Westberliner, jetzt bist du dran.
Hätte ich auch machen können, aber...
So im Nachhinein frage ich mich, was war das?
Ja, so gewisse Sachen wollte man da halt übernehmen in Berlin. Ne? So, Ostberlin war ja nicht so weit weg.
Ja, ich fand es damals so als also Übergangsritual, ey, damals hast du es nicht so gesagt, ne? Weißt du, alle haben von Konfirmation gemacht oder was hier die Katholiken machen oder weißt du, geil wird alles, ne? Oder irgendwas besteinen lassen oder sowas. Und ich habe mir gedacht, ich will was Konfessionsloses haben. Natürlich war es irgendwo in Ostberlin ganz
du wolltest doch nicht Kohle abgreifen.
Das mag für ein kleines bisschen Motivation gewesen sein, ja.
Aber bei mir war es jedenfalls so, wo andere so Jugendfahrten oder Austauschfahrten nach Frankreich oder sowas gemacht haben, habe ich sie nach Ostdeutschland gemacht. Das war
im frühen Jahr ein Entwicklungswert. Ja, ohne Spaß, eine frühe 90er durch Ostberlin war ja davon geprägt. Ich meine, Leute, die in Nordrhein-Westfalen wohnen, kennen das, ne? Schienenersatzverkehr. Ne? Okay, jetzt in Berlin ist man langsam wieder auch in die Richtung unterwegs, wie ich festgestellt.
Hannover.
Ja, ne? Aber gut, soviel zur Nostalgie.
Ja, wollen wir eigentlich mal so langsam Football oder gibt es hier noch Themen? Ja, nutzt du Silvesterfeiertage eigentlich so irgendwie zur Selbstreflexion oder so?
Also wenn ich mal eins vornehme zum Neujahr, ist keine neuen Vorsätze fürs Neujahr zu nehmen, weil ich mir sage, weil ich das schon letzten 12 Monate hier nicht hingekriegt habe, wieso soll ich es morgen hinkriegen?
Ja, aber so auch mal so darüber nachdenken, was hast du so gemacht, was könntest du besser machen?
Also ich versuche, mich nicht in diesen Strudel des Selbstzweifels hineingleiten zu lassen.
Du hast schon mal passiert. Du hast Selbstzweifel.
Nee, dieser Strudel, ne, wenn so manche Sachen nicht funktionieren, ne, zum Beispiel bei mir letztes Jahr, das mit der U19, ist ja nicht desaströs geendet. Ne? Ich meine, wir haben 50-50, sag ich mal, abgeschnitten, zumindest vom Punkteverhältnis her, aber insgesamt war es einfach nicht gut. Ne? Und dann fragst du dich, lag's an mir? Oder andersrum, muss ich nur fragen, ob es nur an mir lag oder muss ich auf mich selber schützen und sagen, woran hat es denn auch gelegen? So ein ehrliches Resümee, ne? Woran hat es denn auch gelegen? Weil wenn du anfängst, es immer nur an dir selber zu zweifeln, dann wirst du kaputt.
Ja,
andere Kehrseite der Medaille sind Leute, die sagen so, alle anderen sind schuld, boah, die gehen mir auf den Sack.
Ja, da ist also so eine gewisse Balance wichtig, ne? Also klar ist auch wichtig, sich selbst zu hinterfragen. Und das habe ich mir jetzt, hatte ich dann auch mal so versucht, auch was Football angeht, so mal so mein Wirken als Trainer so die letzten Jahre zu reflektieren. Und A, hat es mir mal weniger Spaß gemacht, B, aber ich habe mich auch immer weniger eingebracht. Ich bin jetzt kein Trainer gewesen, der jetzt irgendwie Titel reingeholt hätte oder so. Ob jetzt meine Arbeit sinnvoll gewesen ist oder nicht.
Ich sag mal so, davon muss man sich ein bisschen lösen, glaube ich, wenn es gesund sein soll.
Ja, aber ich bin, glaube ich, zu dem Schluss gekommen, dass ich das gesagt habe, was ich sagen wollte als Trainer. Und jetzt ist irgendwie auch der Punkt erreicht, jetzt habe ich nicht mehr so viel zu sagen. Beziehungsweise es gibt mehr Leute, die da, glaube ich, jetzt auch mehr dazu sagen können als ich. Weil ich auch irgendwo nicht mehr bereit bin, mich ständig weiterzubilden oder so. Also mehr Input zu geben für einen mäßigen Output. Und ich glaube, so nach 30 Jahren Football kann ich jetzt auch so langsam sagen, ja, I did my time. Ne?
Ja, ich sag mal so, im Endeffekt machen die meisten es ja auch wenn manche es anders behaupten, eigentlich nur so zur Selbstbestätigung.
Mhm. Ja, das habe ich mir nämlich auch gefragt. Warum machst du den Quatsch jetzt eigentlich? Ich bin zum Schluss gekommen, A, weil ich das Gefühl mag, gebraucht zu werden und B, vielleicht auch das Gefühl, anderen Leuten was zu erzählen und zu zeigen, wie toll ich bin. So, aber wenn das jetzt die einzigen Beweggründe sind, dann sind sie vielleicht nicht die richtigen.
Ja, beziehungsweise reicht mir das?
Ja. Ne?
Oder will ich einfach nur einen coolen Zeitvertreib haben? Das kommt ja auch noch dazu. Will ich einfach nur so eine soziale Komponente haben? Will ich mit Leuten abhängen, in Anführungsstrichen, und dabei einigermaßen, sag ich mal, was Sinnstiftendes machen? Ne? Und nicht einfach nur, sag ich mal, unter der Brücke hängen und sich vollkoksen?
Ja, aber zu dem Sozialen fehlen mir dann die entsprechenden Leute, weil als Trainer fragt dich eigentlich keiner, wie geht es dir? Ja, auch die anderen Trainer nicht. Beziehungsweise, ich habe dann halt mitgekriegt, weil ich dann halt auch irgendwann so eine Rolle einnehmen wollte, so als jemand, der zuhört und ein bisschen berät. Ne? Und dann merke ich dann halt, okay, Head Coaches jammern dir die ganze Zeit die Ohren voll, ne? wie scheiße alles ist, sind aber beratungsresistent und fragen aber auch nicht, wie es dir geht. Und dann denke ich mir, das ist halt irgendwie so einbahnstraßenmäßig, da bleibst du selber auf der Strecke. Und es ist das wert, sich dann den ganzen Spaß da anzutun, Spaß in Anführungsstrichen. Und dann merke ich ja halt auch die Athleten in Anführungsstrichen, also wirklich Anführungsstrichen, werden halt auch anders, haben eine andere Erwartungshaltung, sind anders zu motivieren als damals.
Und ja, wir haben so einen Generationswechsel. Ne? Also ich bin der Meinung, das ist jetzt so mehr so der Generations-Corona-Wechsel, ne? Vom Jugendbereich. Wir hatten jetzt noch den Verbandsjugendtag gehabt, ne, und da wurde mir dann auch berichtet, dass andere Vereine auch das so ähnlich sehen wie meine Wenigkeit. Ne, dass im Jugendbereich es momentan sehr viele Unterschläge, aber sehr große Probleme gibt, was den Nachwuchs angeht. Und das ist ja so ein vielschichtiges Problem. Ne? Nicht nur, dass es alles ein bisschen mehr Geld kostet, aber auch, dass die Jugendlichen inzwischen ein anderes, eine gewisse andere Art von Aufmerksamkeit haben. Und auch eine andere Art von Aufmerksamkeit haben wollen.
Mhm.
Als wir es noch vor 10, 15 Jahren gewohnt waren. Ne? Und damit muss man auch erstmal klarkommen. Und da muss ich zum Beispiel feststellen, ich selber, so ab 40 habe ich, glaube ich, inzwischen verlierst du die Jugendlichen so ein bisschen aus dem Blick, diesen jugendlichen Perspektiven. Diese jugendliche Perspektive, ne?
Ab, so ein bisschen ab 40 Touch geht, dann halt, ne? So zu,
geht so geht's weit runter, weil du ja dann im Prinzip ja schon die Elterngeneration bist eigentlich.
Mhm.
Ne? So mit Anfang 30 bist du noch der junge Coach, ne? Du bist noch relativ nah dran, weil dass du 18 warst, ist ja erst gerade mal 12 Jahre her.
Mhm.
Ne? Aber jetzt so mit mir, ich werde jetzt 46, ist, dass ich 18 war, schon etwas länger her?
Ja gut, aber die Frage ist ja, ist das wirklich nötig? Weil es gibt ja dann auch Coaches, so wie Andi Reichel, der ja bis vor kurzem auch noch Jugend trainiert hat. Ist das was, also das Verständnis für das Jugendleben, ist das wirklich zwingend erforderlich? Oder gestellt ist es so, dass wir uns, dass du quasi darauf einigst, okay, hier im Training gehen wir hier respektvoll miteinander um. Ich bringe euch Football bei, bin hier nicht euer Papa oder so. Ich muss hier nicht verstehen, was ihr hier auf Instagram macht oder TikTok oder was auch immer. Und wir machen hier Football und für Football bin ich euer Ansprechpartner, mit dem Rest lasst mich in Ruhe.
Ja, es gibt ja auch diesen schönen Vorwurf inzwischen, ne, dass das alles so, das wäre ein Scorer, schreibt was in die Richtung, was genauso geht, ne? So dieses
Übrigens, Sven, ja, ich bin ein bisschen enttäuscht von dir, du gehst zum GFL-Podcast, aber kommst hier nicht zu uns, also shame, 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 shame.
er muss erstmal genug Schimpfwörter sammeln für uns. Nee, was ich sagen wollte, ne, sind alles Schneeflocken. Ein bisschen Hitze und schon schmelzen sie.
Ja, da wollte ich auch noch was zu sagen, eigentlich ein bisschen später, aber ich war jetzt, die Anni vom AFC VBB. Ich wurde übrigens gebeten, dass wir...
Ich wollte gerade sagen, du sprichst das komisch aus.
Ja, wir wurden inständig gebeten, nicht mehr AFC Bum Bum zu sagen. Das finden manche Leute nicht schön und macht sie traurig. Und das gehört dann auch ein bisschen zu meiner Selbstreflexion dazu.
Nicht, dass es Schneeflocken sind, oder?
Nein, mit so einem gewissen...
Schön, weil du hast es gerade in diesem Kontext gesagt, ja, wolltest du mal sagen. Ja?
Nein, aber so mit einem gewissen Themen ein bisschen mehr Respekt walten zu lassen. Jetzt war Anni zum Beispiel eben halt auch die Erfindung von dem Maskottchen, Gritti, wir erinnern uns. Und ich war, wie gesagt, jetzt neulich bei einem Seminar von Anni, da hat sie mir das dann auch nochmal gesagt, dass sie das nicht schön fand, dass wir ihre Kreation Gritti so rund gemacht haben. Und dann denke ich mir...
Sag bitte, du hast ihn gehauen, er hat es verdient bestimmt.
Nein, ich hab mir gedacht, ja, da hat sich also jemand Gedanken gemacht und Arbeit gemacht und wir bügeln da einfach wie so eine Panzerkolonne rüber und machen das rund. Und ja, also ein bisschen Schärfe und ein bisschen Witz darf dabei sein, aber wenn das jetzt halt Gefühle verletzt, ist halt auch irgendwo nicht schön. Also so viel dazu. Also Anni, ich hab's gehört und ich denke über so eine Themen nach. So, aber was, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, so, da ging es um Kinderschutz und ich fand das Thema auch sehr wichtig. Können wir gleich nochmal ein bisschen über die Inhalte reden, aber jetzt wird der Kinderschutz immer wichtiger und dazu gehören auch gewisse Maßnahmen und die machen unsere Arbeit ja auch nicht leichter und da war halt auch so ein bisschen das Spannungsfeld, einerseits Kinder und Jugendliche schützen, aber halt auch zu sehen, ja, irgendwie geht das so alles so Richtung Mimimi, ja. Wenn jetzt zum Beispiel den Punkt nimmst, psychische Gewalt. Und da müssen wir uns halt auch hinterfragen, weil vielleicht kennst du die Situation auch. Nimm mal zum Beispiel an, da kommt ein Jugendlicher und zu dir sagt, du Coach, ich fühle mich heute nicht, ich kann heute nicht spielen. Und dann zuckt dir dann schon so die Augenbraue hoch und da kommt halt irgendein Spruch so von wegen, hast du ja heute das Ohrläppchen gezerrt oder was. Ja? Warum spielst du nicht, kannst du nicht doch spielen und wir brauchen aber. Dann ist das ja auch schon eine Form von psychischer Gewalt. So, und wo fängt jetzt psychische Gewalt an und wo Mimimi? Ja, das ist halt immer so ein bisschen die Frage, die ich sehr interessant finde und wo wir uns dann halt auch hinterfragen müssen, wie gehen wir mit den Leuten um, die ja später unser Football-Erbe übernehmen wollen, beziehungsweise inwieweit musst du halt auch manche Leute zu ihrem Glück zwingen oder
hinschubsen. Bei solchen Situationen, das ist ein schönes Beispiel, da bist du so ein Tipping-Point angelangt und an diesem Tipping-Point dafür zu sorgen, dass er in diese Richtung kippt, schon lange vorher verloren gehabt. Ne?
Ja,
also, da musst du dann so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Du musst auch wissen, wo ist die Grenze von dem, was du sagen darfst und sagen solltest und was ist gesund, ne? Zum Thema artikulierte Gewalt. Man soll es nicht glauben, aber man kann auch verbal Gewalt ausüben.
Ja,
definitiv. Das ist jetzt gerade in diesem Sport irgendwie ein bisschen komisch, auch darüber zu reden. Und ich sag mal, für mich persönlich ist verbale Gewalt dort, wo ich denn jemanden mit Worten
verletze. Einfach, also und wir
also gezielt etwas sage, um ihn zu etwas zu bringen, was er eigentlich nicht will. Mhm. Ne? Was ihm dann auch nicht gut tut. Ne?
Ja,
wenn ich es mit Worten hinkriege, dass er ein bisschen mehr, sag ich mal, mehr aus sich rausgeht, ein bisschen mehr Leistung bringt und diesen Punkt überspringen kann, wo er normalerweise nicht hin will, weil er ein bisschen phlegmatisch ist und so weiter, das ist ja noch was anderes. Ne? Aber wenn ich ihn, sag ich mal, durchtrille bis zum Kotzen, das ist ja auch immer so mein Lieblingsding, ne? Die laufen so lange, bis mindestens jeder einmal gekotzt hat, wo ich sage, Glückwunsch. Mhm.
Ja, und wo fängt halt Motivation an? Wo hört Motivation auf? Wo fängt Nötigung an? Ne? Da sollte man sich ja auch mal hinterfragen. Und was ich ganz interessant fand, war eine Perspektive, die sie dann aufgemacht hat. Diese ganzen Maßnahmen wie Umkleidekabinen getrennt, bla bla bla, dass keine Erwachsenen alleine rein dürfen. Und viele sich dann beschweren, ja, aber wie soll ich das dann machen? Und warum eigentlich und wieso sind wir Trainer jetzt auf einmal unter Generalverdacht? Es geht nicht darum, dass die Trainer unter Generalverdacht gestellt werden, sondern dass wir Strukturen schaffen, wo die Jugendlichen wissen, dass sie ein Safe Space und gewisse Rechte haben, um es Menschen schwerer zu machen, nicht vorhandene Strukturen auszunutzen, um dann Kindern schaden zu können. Also sprich, wenn wir hatten ja doch den Fall in Bremerhaven gehabt, wo der Schiedsrichter dann in die Kabine gegangen ist, um einen Sachverhalt zu klären, der da halt unglücklich war, aber er ist halt
rein. Wenn die nackig am Duschen waren, muss man nur mal sagen, ne?
Und wenn Jugendliche aber wissen, dass sie das Recht haben, in der Kabine nicht von Erwachsenen, ich sag mal, belästigt zu werden, beziehungsweise dass dann Erwachsener alleine nichts drin zu suchen hat. Und jetzt kommt aber ein Erwachsener rein, dann wissen sie, aha, so darf das nicht sein, Trainer, Betreuer, hier läuft irgendwas schief. Das müssen wir halt erreichen, damit es eben Leuten mit schlechten Absichten eben nicht schaffen, so eine Struktur, nicht vorhandene Strukturen auszunutzen und sich Jugendlichen und Kindern zu nähern. Ja, darum geht es.
Ich sehe das Problem ja auch schon ein bisschen weiter vorne, weil das geht halt immer so dieses schöne Schlagwort übergriffiges Verhalten.
Mhm.
Ne? Also ich will von jemandem, dass er etwas macht, was er eigentlich gar nicht machen will. Ne? Und das zählt für mich auch so, also als Erwachsener hätte ich jetzt auch keinen Bock. Ne, als erwachsener Spieler, ich stehe in der Dusche und will mir steht der scheiß Umpire neben mir.
Ja, hätte
auch eine Flagge oder so.
Ja,
er hat auch nichts da zu suchen, ne?
Genau, und ich meine, ein erwachsener Spieler oder Spielerin darf ja wohl auch erwarten, dass, also wenn ich jetzt noch Spieler wäre und ich stehe jetzt gerade nackt in der Kabine, da hätte ich jetzt auch keinen Bock, dass der Trainer jetzt vor mir steht und eine Ansprache hält. Ne? Und Kinder sind halt nicht so weit, dass sie in der Lage sind zu sagen, Coach, das möchte ich hier nicht. Da haben wir ein anderes Machtgefüge.
Ja, aber selbst im Erwachsenenbereich, ja, viele sagen, ja, da sind alles Erwachsene, du bist nee. Ja, aber selbst im Erwachsenenbereich hast du ja trotzdem ein Abhängigkeitsverhältnis in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Ja? Wenn es jetzt die unterste Liga ist und der Coach hat gerade mal zwei Minuten mehr Erfahrung als der Rest der Mannschaft, okay, da ist das Gefälle noch nicht größer, ne? Aber jetzt zum Beispiel so bei einer GFL-Mannschaft, da ist auch ein Machtgefüge da, ne? Weil du willst deine Spielzeit haben, weil du jetzt der 9. DB bist.
Ja.
Ja. Ja. Aber du, bei diesem Verbandstag, was gab es denn da noch für schöne Themen?
schön, dass du es ansprichst, ja. Also,
Zufall, ne?
Im Dezember, ich glaube um den 18. rum, ungefähr so 18. Dezember rum, gab es die Meldung, dass am 18. Januar jetzt der Verbandstag sein sollte. Also wieder mal so 4 Wochen Vorlaufzeit. Das ist, was ich schon letztes Jahr kritisiert habe. So,
wieso? Kannst du doch frei nehmen, ist doch ganz normal, wa?
Und da war aber auch nichts mit Programm öffentlich oder so oder schon festgemacht. Weitere Meldungen sollten erfolgen und dass dann die Vereine angeschrieben werden. So, und dann warte ich, nichts passiert. So, 18. geht vorbei. Dann schreibe ich da jemanden an, ja, war denn der Verbandstag? Ja, da war.
War auch jemand da?
Anscheinend, ich jedenfalls nicht. Vielleicht hat das System. Keine Ahnung. Und da frage ich halt auch, gibt es denn irgendwie, wird es dann Nachfolgetermin? Ja, wird schon, aber keine Ahnung wann.
Die sind beschäftigt damit, Spielpläne zu schreiben, ne?
Also Kommunikation schwierig. Fand ich jetzt nicht so doll.
Passt ganz gut zu einer Sache, die ich mal letztens auf Arbeit hatte. Ich verrate jetzt kein Dienstgeheimnis, ne? Aber wir hatten jetzt mal das Thema KI auf Arbeit gehabt und den haben wir mal von Microsoft den Copilot ausprobiert, ne? Und wenn du den zum Beispiel fragst, so, was sind so Kernaufgaben oder Skills für eine Führungspersönlichkeit, also egal in welchem Bereich, außer vielleicht beim Geheimdienst, Kommunikation und Transparenz.
Dafür brauchst du jetzt also aber keine KI, um das zu wissen.
Ich wollte nur sicher gehen, weil ich manchmal das Gefühl habe, vielleicht irre ich mich.
Ja.
Ja, aber du, das habe ich ja dieses Jahr auch mit dem NRW-Verband. Normalerweise war die Ligeneinteilung, gab es ja die schon, lass mich lügen, also spätestens Ende Januar gab es schon die zweite oder dritte Version der Ligeneinteilung von Nordrhein-Westfalen Und da rede ich jetzt von der GFL bis runter in die siebte Liga, plus alle U19, U16-Mannschaften, U13, U10, Damen, erste, zweite Liga, falls man ein Team in der ersten Liga hätte, ne? Inklusive Fünfer und ganzen Fleckgedöns. Ne? Dann konntest du wenigstens schon mal sehen, ah, okay, wer ist denn wo eingeteilt. Ne? Das Einzige, was wir jetzt bisher haben, ist eine sehr, sehr grobe Einteilung vom Whiteboard in Tabellenform und das war's. Und wir wundern uns jetzt so, ja, was ist denn jetzt eigentlich Phase? Und es ist eigentlich mit den Jugendteams aus und viele denken sich gerade so, irgendwie ist da irgendwas im Busch im Jugendbereich, da gibt es noch keine Einteilung.
Die aber gut, ich was. Meine, wir haben ja noch nicht mal Februar, was erwartest du?
Da steht nicht in der BSO bis zum 31.12. Ja, des Vorjahres. Ich meine, wir haben so viel geändert in der BSO, aber das nicht.
Die sind froh, wenn sich überhaupt mal irgendwie jemand dazu meldet.
Der Knüller ist, ne, ich habe dann von einem, nennen wir jetzt dann einfach mal Torben H. Grüße. Gehört, dass irgendein Verband oder irgendein lieber Mensch einfach mal gesagt hat, lass mal per ChatGPT einen Spielplan erstellen. Ging ein bisschen in die Hose. Also KI kann eine ganze Menge, aber du musst ja KI schon ganz genau sagen, was sie machen soll und was sie nicht machen soll.
Ja, das hängt
wir kennen Terminator, hat Vorteile. So, was hat die KI denn einfach gemacht? Jetzt leider nur hören sagen, der hat einen Spielplan erstellt, aber irgendwie dann vergessen, einmal spielfreie Wochenenden zu haben. Oder dass man an einem Wochenende vielleicht nur ein Spiel hat und nicht Samstag, Sonntag jeweils eins.
Ja, aber das muss der KI ja sagen, woher soll die da wissen?
Ja, ich meine, jetzt mal ganz ehrlich. Irgendwann mal gönnen wir uns doch einfach mal den Spaß und laden die ganze BSO in so ein KI-Tool rein und fragen die einfach mal, tut das Sinn?
Oder beziehungsweise, was sind die Unterschiede zur Vorgängerversion?
Moment. Ja, oder liste mir mal alle Unstimmigkeiten auf. Dieser Augenblick erklärt dann wahrscheinlich in 2 Jahren, wenn wir es vielleicht mal machen, dass in Kalifornien schon wieder ein Waldbrand ausgelöst worden ist, weil da ein Server explodiert ist, weil sie sagt so, oh, Schidibumbidi.
Ja.
Ne? Ah ja, die Nathalie aus Köln schreibt, ja, die Einteilung, die bisher vom AFS, die bisher kam, waren immer spitze. Da fehlen diesmal etliche Teams in der Planung. Ja, alle Jugendteams.
Ja, hallo Nathalie, schön, dass du wieder da bist. Einer unserer treuen Hörerinnen, die uns auch bei Instagram immer schön fleißig teilt. Vielen Dank dafür.
Instagram ist ja auch noch was. Aber Instagram gehört sich auch diesen Zuckerberg.
Ja, aber apropos Ligeneinteilung, da musste ich nur jetzt schmunzeln. Habe ich jetzt einen Post von den Bulldogs gelesen. Die haben dann so die Ligeneinteilung da mal bekannt gegeben.
Wie die Bulldogs?
Naja, weil die ja in der Regionalliga spielen und haben dann gesagt, wer da jetzt in der Regionalliga alles mitspielt und wer...
Das sind ja NRW-Verhältnisse. So. Ich weiß auch von Teams, dass sie aufgestiegen sind am grünen Tisch, aber nicht vom Verband.
Ja, so, also pass auf. Also, dass die Rebels Prospects abgestiegen sind, war ja klar. So, jetzt sind die Thunderbirds am grünen Tisch abgestiegen, weil sie die Lizenzvorgaben nicht erfüllt haben. Also sprich, sie werden wahrscheinlich keine Jugendarbeit haben. Sind jetzt also damit folgerichtig in die vierte, glaube ich, Liga abgestiegen. Mal ganz ehrlich, sportlich hätten sie schon längst absteigen müssen. Ja? Also die haben ja nicht wesentlich besser gespielt als die Rebels Prospects.
Aber das ist auch eine neue Schärfe, ne? Schon wieder ein Team, was wegen mangelnder Jugendarbeit absteigt.
Ja, aber die hatten ja Vorlaufzeit. Ne? Also letztes Jahr war das schon auf Kipp und da hat man jetzt gesagt, okay, ihr kriegt jetzt hier noch ein Jahr Zeit, soweit ich es weiß.
Also böse Zungen würden sagen, die Vorlaufzeit war 25 Jahre?
So ungefähr.
Nee, also, es gibt, ich meine, Thunderbirds, wann hatten sie mal eine Jugendteams gehabt? Also in den letzten 25 Jahren, glaube ich, nicht sehr viele, oder?
Also sie hatten schon mal Jugendteams, ja, aber das ist jetzt da alles ein bisschen eingeschlafen und ja, auch folgerichtig deswegen und auch, ich finde, wie gesagt, wegen der mangelnden sportlichen Leistung gehören sie da auch nicht mehr in die Regionalliga. Aber wer ist dafür in die Regionalliga gekommen? Die Adler.
Oh,
mehr Glück als Verstand, ne? Also eigentlich hätten sie weiter unten anfangen sollen müssen. Jetzt sind sie in der Regionalliga. Finde ich jetzt okay. Also bei Adlern kann man davon ausgehen, dass das Team vernünftig gecoacht wird. Den Offense-Coordinator, mit dem habe ich gut und gerne gearbeitet. Guter Typ. Und weiß, dass die Spieler da alle vernünftig gecoacht und ausgebildet werden. Da kann ich mir schon vorstellen, dass die dann eben auch Regionalliga-tauglich sind. Mal gucken, wie das denn so im Kampf um die zweite Liga ausschaut. Ich denke, das wird noch ein bisschen dauern, aber ich denke, ja, die werden da Fuß fassen in der Regionalliga.
Also im Regelfall macht der Verband ja das in Absprache mit dem Verein. Mhm. Beziehungsweise der Verein muss ja belegen, wo man sich in der Lage sieht, höher zu starten. Das steht auch, glaube ich, so in der BSO sinngemäß drin. Menge, da haben sie dann schon genau geprüft, ne? Weil das hängt ja nicht nur davon ab, dass man sagt, hey, wir haben 70 Leute im Training, sondern die können auch was.
Also die Adler sind ja nun auch sowieso der mitgliedsstärkste Verein in Berlin-Brandenburg und ja, ich glaube, die haben jetzt auch wieder ein gutes Team zusammen. Adler haben halt immer noch einen Namen und was ich von dem Coaching-Staff so mitgekriegt habe, ist der größtenteils vernünftig gut und werden dann schon ihren Job machen, denke ich. Also von da habe ich jetzt auch keinen Schmerz damit, dass die da in der Regionalliga spielen.
Wir haben schon genüssig davon drüber geredet letztes Jahr, dass die Adler schon einen herben Absturz hingelegt haben.
Ja, natürlich, so dieser negativ sensationsgeile Typ in mir sagt natürlich, nein, die fünfte Liga mit denen, ja, aber wenn man es mal so realistisch betrachtet, was sollen die da?
Vor allem mit dem Feld und sowas, ne? Da muss ich jetzt auch mal persönliche Töne anstimmen. Die sind momentan so von dem, was sie an zur Verfügung haben, immer noch, abgesehen davon, sie seit 1981 gibt. Das ist auch erstmal eine Leistung. Ne? Und die waren nie wirklich so vom Bildschirm weg.
Jo.
Andere Teams wie die Rebels, die waren auch schon mal vom Bildschirm richtig weg.
Ja, die gab es zwischendurch nicht mehr, genau. Also ich habe ja 2001 war ich Mitglied des Teams, was sich dann neu formiert hat, nachdem es die Männer nicht gegeben hatte. Haben wir dann 2001 dann die Rebels und da Michael Porté, der leider verstorben ist, die Rebels neu gegründet. Und seitdem ging das ja dann schnell bergauf und seitdem sind sie auch in der GFL. Ne? Also es hat nicht lange gedauert, bis sie den Aufstieg kitten hatten und dann waren sie da geblieben.
Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, also die Adler sind das einzige Team, glaube ich, in Berlin-Brandenburg, was über so einen langen Zeitraum auch wirklich Bestand hatte, ohne herbe Abrutscher nach unten. Sonst hat ja jedes Team herbe Abrutscher gehabt.
Nee, die Bears gab es 2016 sind sie ja einmal komplett durchgerauscht. Ne? Also
ich meine, jetzt so richtig durchgerauscht im Sinne von ein Jahr gar kein Spielbetrieb.
Nee, Spielbetrieb hatten sie eigentlich immer, genau. Ja.
Ne? Bears hatten ja auch mal zeitlang keinen Spielbetrieb gehabt. Ich glaube, Bullets auch. Okay, Stars gibt es schon ewig nicht mehr. Die Wildcats, von denen reden wir gar nicht mehr, weil die Bandits haben sie schon längst vergessen. Und von Magic hat auch keiner lange mehr gehört. Und Tato, Football Academy, was war das? Also man merkt, ne, Capital Calls, ach, lass es.
Ja, sonst sind wir eigentlich immer viel am Rumkritisieren, gerade was so Multimedia und Vision und sowas angeht. Aber jetzt habe ich mal so zwei Positivbeispiele gefunden, die mir gut gefallen haben in der Umsetzung.
Oder Kritiker, komm.
Ja,
komm,
also
komm, gib mich.
Das eine ist ein Trainergesuch, was mir aufgefallen ist. So, jetzt muss ich mal hier scrollen. Von wem waren das hier? Hamburg Ravens, genau. Wir haben ja immer gesagt, so, dass wir das immer ziemlich mau finden, wenn da jetzt einfach nur steht, wir suchen Trainer. Ja? Und die Ravens schreiben mir zum Beispiel, wanted lizenzierter Head Coach. Also wir suchen wirklich einen lizenzierten Coach, was ja schon mal eine gute, ne?
Das schränkt sind die schon wahnsinnig? Ein.
So, ne? Und sie schreiben auch für Jugend U15. Und dann schreiben sie monatliche Vergütung und Fahrkostenerstattung, direkte Kommunikationswege zum Vorstand, Unterstützung durch eigenes Teammanagement, Freiraum zur Installation weiterer eigener Coaches und wann Training im Sommer und Winter ist. Und das muss ich nochmal sagen, das ist doch mal eine Stellenanzeige. Also klar, mehr Informationen gehen immer, aber hier weißt du schon mal, was dich erwartet so ungefähr. Ne?
Also, das klingt ja so eine carte blanche Amateurfußball. Ne? Du kannst ja deinen eigenen Assistenztrainer aussuchen, ne? Geld kriegst du auch von uns und das sind so Mindestdinge, zack, bums, und schon sehe ich den Armani-Anzug an einem Seitenrand stehen.
Ja,
mit also Porsche es klingt, Bilder. Also jetzt mal blöd gesagt, im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, ich meine, wenn du für alle Teams Coaches suchst und sagst, Coaches gesucht, dann kannst du ja nicht für jeden Einzelnen nochmal kurz austorpedieren, zumal die meisten Leute, die sowas schreiben, ja nicht oft Stellenausschreibungen schreiben, aber das ist da auch mal drin steht, monatliche Vergütung und Fahrtkostenerstattung.
Ja.
Das ist ja schon etwas, was wieder attraktiv macht, irgendwas. Und jetzt mal ehrlich, geht ruhig damit hausieren, wenn ihr was bieten könnt.
Ja, absolut. Man muss sich ja auch irgendwie, also man ist ja im Konkurrenzkampf, auch um die Coaches. Und dann musst du halt auch irgendwas bieten können und ja, kommunizier das. Ja. Es ist ja nicht verwerflich, einen Coach zu bezahlen.
Ne, klar, diese schöne Modell, ne, diese Beitragsrückerstattungsscheiße, die man machen kann, ne, dass du deine Pauschale zurückgeben kannst und sowas. Ja, hör auf, dass man damit jetzt nicht großartig hausieren gehen sollte, weil, finde ich, gehört sich jetzt nicht irgendwie, aber ist trotzdem recht nicht sauber. Aber trotzdem muss man das irgendwo reinbringen, dass irgendwas gemacht werden kann. Mhm. Ne? Man muss ja den Leuten das ja schmackhaft machen. wenn du schon so keinen findest, dann musst du es den Leuten, die du bisher nicht kennst, aber auch irgendwie schmackhaft machen.
Ja. Nee, und von daher finde ich das da ziemlich gut, dass sie mal sowas hier machen und mal so ein bisschen konkreter werden, was ich als potenzieller möglicher Interessent und neuer Headcoach, was mich dort so ungefähr erwartet und dass man da eben auch über eine Vergütung sprechen kann und dass ich da auch so ein bisschen Handlungsfreiheit habe.
Ja, und diese Sache mit der Lizenz, ne, das, also ich sehe es jetzt kommen, ne, dass die Verbände trotz aller Trainernot, die wir haben, immer mehr auf Lizenzen pochen werden. Allein was die Sportförderung angeht, Fördermittel vom DSOB und so weiter und so fort, da sind sie ja hinterher, die muss man dann nachweisen, dass die alle lizenziert sind. Dass die meisten Coaches am Ende dann nicht so einen richtigen Bock drauf haben, ist eine andere Sache.
Naja, also ja, das ist so die Wunschvorstellung, hatte ich auch mit Anni gesprochen. Ja, also die wollen natürlich möglichst dahin, dass nur noch lizenzierte Coaches antreten. Die Frage ist, wie kriegst du es umgesetzt? Weil als Verein kannst du ja selber bestimmen, wer da jetzt, wen du da jetzt als Trainer bestimmst, und da muss keiner Lizenz haben. Zum Game Day sieht es dann halt, glaube ich, wieder anders aus.
Ja, für die Lizenz vor allem auch noch, ne? Ja. Das ist halt Game Day als auch Lizenz, ne?
Ja. Und wenn du jetzt sagst, ich stelle da jetzt XY hin, der hat jetzt keine Lizenz und trainiert da jetzt die Leute, dann ist das halt so. Ne? Da muss man auch mal gucken, wie man das, wie man die Vereine dazu kriegt, das umzusetzen.
Hatte ich nicht jetzt irgendwo gelesen, in der BSO, dass da auch drin steht, lizenziert, ich glaube GFL-Lizenzen, war das mindestens B-Lizenz als Headcoach, weil ich so,
Ja, aber also, dazu gehört dann eben auch ein entsprechendes Angebot dann eben doch, ne?
Ja, aber ich stelle es mir manchmal lustig vor, stell dir mal vor, du bist jetzt irgendein kleinen Kackersdorf und hast ein Team, peitscht es jetzt aus der 5. in die 3. Liga hoch und auf einmal im 4. Jahr bist du GFL 2 und stellst du fest, okay, ich habe jetzt so viel Arbeit in den Verein reingesteckt, ich brauche eine B-Lizenz? Scheiße, ich habe nicht mehr D. Was mache ich das denn jetzt?
Ja, vor allem gibt es auch gar nicht so viele Plätze für B-Lizenz-Lehrgänge. Ne? Das ist halt echt limitiert.
Ja, also das mit Lizenzen finde ich ja eigentlich wichtig. Ne?
Ja, natürlich. Ich meine, es ist ja auch ein Qualitätsmerkmal. Ne?
Ja, aber ich finde, unser Angebot an also die Masse an zur Verfügung stehenden Coaches rechtfertigt das jetzt noch nicht, dass man das jetzt noch versucht zu regulieren über Lizenzen. You know what I mean? Wir haben einfach generell viel zu wenig Coaches, ne? Dass dann darüber, sag ich mal, noch einen Filter raufzusetzen, dass man dass es gut ist, dass sie Lizenzen haben, ist unbestritten, ne? Aber trotzdem ist es da so eine Art Filter und das macht es jetzt auch nicht leichter.
Ja, das
und
manchmal habe ich auch Gefühl. Das ist so ein Thema, was wir auch da jetzt bei diesem Jugendschutzseminar dann hatten. Natürlich wird die Arbeit mit den Jugendschutzbestimmungen für die Trainer und Betreuer nicht einfacher. Und das steht ja in dem Spannungsfeld sowieso nicht schon so viele Trainer zu finden. Vielleicht haben jetzt dadurch sogar noch weniger Trainer Bock, sich da jetzt mit auseinanderzusetzen und sich vielleicht sogar in die Nesseln zu setzen. Das ist ein heikles Thema. Da kann man viel falsch machen und wenn du was falsch machst, dann bist du am Arsch.
Ja, das hatte ich jetzt aus einem anderen Verein mal gehört. Da haben sie jetzt auch angefangen, Jugendschutzkonzept zu etablieren. Und dann fingen sie dann auch an, mit all das, was so gefordert ist, und dann festzustellen, also da muss man ja echt aufpassen. A, brauchen wir Personal dafür, die es machen können. Und dann die Regularien, die man eigentlich hat. Ne? Und dann sind wir dann auch mal von Höckchen auf Stöckchen gekommen. Und er sagt, ist euch auch schon bewusst, dass man als Vorstand, als Vorbildfunktion dann auch schon erweitertes Führungszeugnis am besten vorlegen sollte, schon als Vorbildfunktion. Dann wurde dann erstmal geschluckt. Ups. Ach, gibt's da was, ich wissen muss? Ach ja, du weißt so, ich so, sag nix, besser nicht, ne? Ich habe keine Lust, nein, Spaß beiseite. Ist ja nur Vorbildfunktion, ne? Aber theoretisch musst du dann auch gucken, dass bei allen, die irgendwie mit Jugendlichen in Kontakt sind, und wenn es auch nur mal regelmäßige Gastcoaches sind, dass sie dann auch ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen. Ja, aber dann steht da nicht alles drin. Ich so, boah, ihr müsst einfach nur eine rote Linie haben. Ihr müsst ja nur ein Konzept haben. Wenn da drin steht, bei uns sollte jetzt keiner, aus irgendwelchen Gründen darf keiner bei uns Jugendcoach sein, der wegen Steuerstraftaten verurteilt worden ist. Gut, dann ist es eure rote Linie. Ob ich jetzt sinnvoll finde oder nicht, ist das mal scheißegal. Wer hat die rote Linie? Ne? Definiert das einfach mal durch.
Zumal ja eben auch, also zumindest jetzt bei uns, die Anni, auch da ihre Hilfe angeboten hat, so ein Konzept zu erstellen über den Verband. Ja? Also ihr seid damit in Berlin-Brandenburg nicht alleine, selbst Mitglieder aus anderen Landesverbänden können sich dann melden und sagen, du, ich brauche hier Hilfe für unser Konzept, könnt ihr uns da helfen? Das machen die. Und das finde ich auch super. Also man merkt, Anni ist da mit einer Mission unterwegs. Ihr ist das Thema sehr wichtig und kann ich sehr respektieren. Also ist auch ein wichtiges Thema, wie ich finde. Kümmert euch um Jugendschutz.
Ja, aber gestaltet es so, dass es praktikabel und machbar ist, sondern macht das nicht so nach Motto, okay, was können wir jetzt noch schwierig machen, sondern seht zu, dass es praktikabel ist, weil man kann sehr viel überregulieren. Ja, ich bin Beamter, ich weiß das. Ne? Aber man kann so viel regulieren, dass es nicht mehr läuft.
Ja, gut, das ist dann halt die Frage, was ist zwingend notwendig und wie kann man es umsetzen? Also gewisse Dinge wirst du halt nicht wegverhandeln können.
Also beispielsweise, ne, erweitertes Führungszeugnis, wenn da, sag ich mal, bestimmte Straftaten aufgeführt werden, da wo man sagt, okay, das aus unserer Sicht ist das den Jugendschutz nicht zuträglich, zum Beispiel Unzucht mit Minderjährigen, absolutes No-Go, ne, wenn du mit Minderjährigen zu tun haben willst, ehrenamtlich, ne, alle Resozialisierungsaspekte vorne weggelassen, nope, never ever, ne, meine persönliche Meinung, oder wenn es irgendwelche anderen Straftaten sind, die zum Beispiel, sag ich mal, mit Körperverletzungen zu tun haben, finde ich jetzt, muss man nicht unbedingt auf Jugendliche zulassen. Da werden viele sagen, ja, muss man den Einzelfall betrachten. Und da ist mein persönlicher Tipp, schreibt es euch einfach auf, welche Tatbestände wollt ihr einfach partout nicht haben. Weil dann gibt es auch nicht mehr zu diskutieren. Denn das ist eure rote Linie, die ihr schon mal vorher festgelegt habt. Das ist viel besser. Dann kannst du sagen, ja, aber der hat den ja nur auf die Schnauze gehauen, weil er seine Mutter irgendwas genannt hat. Oder dafür zu 2 Jahren auf Bewährung verurteilt, weil er irgendwie 5 Rippen gebrochen hat. Und nebenbei noch den Rhein reingeschmissen hat und dann noch hinterher gepinkelt hat. Ne? Und du kannst sagen, das haben wir vor 2 Jahren festgelegt. Und da kannten wir den noch nicht.
Aber es gibt eben auch in gewissen Fällen das Prinzip der Resozialisierung. Ne? Zweite Chance ist ja auch immer sehr sympathisch, je nachdem, was vorliegt. Ganz klar. Aber,
ja,
aber
da musst du halt abwägen.
Aber wenn ihr da irgendwie Hilfe bei Konzeptdarstellungen braucht, dann wendet euch an euren Verband. Die helfen dann
auch. Es ist bei Weitem kein einfaches Thema. Ja. Ne?
Aber wichtig. Ja. Und ich meine, ja, ich jetzt als Vater möchte halt auch gern die Sicherheit haben, wenn ich mein Kind irgendwo hingebe, dass da alles vernünftig und mit rechten Dingen zugeht. Ne? Das wollen alle Eltern für ihre Kinder und die haben das Recht dazu und was deren Recht ist, ist unsere Pflicht.
Oder auch die Verantwortung, sag ich mal, Möglichkeiten zu minimieren, ne? Ja. Wie wir es eben hatten mit der Dusche.
Ja, genau.
Wir müssen Möglichkeiten minimieren.
Genau. Was mir auch noch sehr gut gefallen hat, betrifft dann die Bulldogs. Die wollen mit einem neuen Image starten und haben sich jetzt auf die Fahnen geschrieben, wir wollen den Begriff Respekt bei uns implementieren. Habe ich mir mal ein Zitat rausgeschrieben. Weil was ich gut finde, sie sagen nicht nur, dass wir jetzt Respekt auf unsere Fahnen schreiben, sondern sie schreiben in ihrem Artikel auch, was Respekt für sie bedeutet. Und das finde ich halt sehr gut, weil das eben auch wichtig ist in der Außenkommunikation, um sich halt von anderen Feinden auch immer abzugrenzen. Haben wir immer schon ausführlich hier im Podcast besprochen. Und da schreiben die Bulldogs, für uns bedeutet es, einander auf und neben dem Feld mit Wertschätzung zu begegnen, egal ob Mitspieler, Gegner, Fans oder Funktionäre. Es geht darum, fair zu spielen, zusammenzuhalten und Verantwortung zu übernehmen. Respekt schafft Vertrauen und Zusammenhalt und genau das soll uns als Spandau Bulldogs zukünftig ausmachen. Und das finde ich cool, wenn man das auch mal so nach außen wirklich transparent kommuniziert.
Ja, vor allem im Jugendbereich finde ich das besonders sehr wichtig, weil kann man das jetzt Alpha-Generation nennen? Also wo sie alle der Meinung sind Alpha-Männer?
Nee, Generation Alpha ist jetzt was anderes. Das sind die Kinder, die jetzt geboren werden.
Nee, ich meine, die sich benehmen, als ob sie Alpha-Männer wären, weißt du?
Ja, ja, aber...
Ach, ja. Ne? Ich bin kein Beta, ich bin kein Omega, ich bin Alpha. Ne? Alle reden sie von Respekt, aber keiner hat ihn verdient. Nein, Spaß. Alle reden sie von Respekt, aber keiner redet über Respekt. Ja, er hat mich nicht respektiert. Ne, was hat er dann gemacht? Was heißt denn nicht respektieren?
Den Popo abwischen. Also was das Wort Respekt denn jetzt letztendlich ausmacht, das müssen sie intern klären und festhalten und dann eben auch umsetzen. Aber dass sie das erstmal beschäftigt und dass sie so sagen, für wen jetzt Respekt gelten soll, finde ich schon mal sehr gut.
Ja, und unsere lieben Schneeflocken, die wir teilweise in der Jugend haben, die sehr, sehr schnell, sag ich mal, wie soll ich es einigermaßen nett sagen, die sehr schnell sehr fordernd werden, ne, und sehr schnell den Respekt einfordern und nicht mal wissen, was es heißt mit 14, 15, kann manchmal auch in manchen Trainingsabläufen teilweise schwierig werden.
Ja, aber ich denke mir halt auch, dass es dann auch wirklich Sinn macht, als Trainer das vorzuleben, und das bedeutet ja dann auch mit den Jugendlichen auch auf Augenhöhe und ehrlich und transparent zu kommunizieren und ihnen das Gefühl zu geben, dass ich sie jetzt ernst nehme, und meistens kommt das dann eben auch so zurück. Also es gibt wenig Jugendliche, die jetzt partout denn da einen auf Arschloch machen. Das ist ja meistens, wenn man jetzt mal so psychologisch rangehen will, eher so eine Schutzreaktion als jetzt Provokation. Und ich denke, und das sagt mir auch so meine Arbeit so in der Jugend, wenn du vernünftig mit den Jugendlichen umgehst und vernünftig mit denen redest und denen erklärst, was du von ihnen willst und warum du es von ihnen willst, ergibt sich der Rest meistens.
Manchmal ist es auch Pech.
Ja, und wenn es Konflikt gibt, dann muss es eben aber auch gewisse Mechanismen geben, die man sich vorher mal zurechtgelegt hat. Wie gehe ich damit um? Ja, so wie immer eine Nacht drüber schlafen, dann miteinander reden, was ist da vorgefallen? Ja, und wenn es dann keine Einigung gibt, dann muss man halt überlegen, was man daraus macht. Aber wie gesagt, so wie wir das da halt auch noch kennengelernt haben, ne, dass da ein erwachsener Trainer steht und uns anschreit und er weiß sowieso alles besser und wir sind Vollhupen, was uns einfällt, wie zu widersprechen, bla und blub. Sowas sollte man halt auch nicht machen. Ne? Also weder mit Erwachsenen noch mit Kindern.
Es ist so eine Lehre vom letzten Jahr, die ich so hatte. Ne? Ich war ja mal jemand, der gesagt hat, okay, du trittst an und ziehst durch. Ne? Solange es einigermaßen vertretbar ist, zieh durch. Und es gibt immer im Nachhinein diesen Punkt, wo du im Nachhinein sagst, so vor 6 Monaten hättest du da die Reißleine ziehen sollen. Kennst du wahrscheinlich auch, ne?
Im Nachhinein ist man immer schlauer, ja.
Im Nachhinein ist man immer schlauer. Da gibt es dann auch immer ganz viele Situationen, wo du gesagt hast, oh, da wäre die Reißleine gewesen, wo wir hätten sagen müssen, nee, so machen wir das dieses Jahr nicht. Oder am besten gar nicht, ne? Aber wie gesagt, das ist dann so das Resümee vom selben Jahr.
Ja, aber, du denkst, oh. Aber dann hast du ja zumindest eine Erkenntnis gewonnen, was ja schon mal sehr wertvoll ist, und weißt hoffentlich dann, wie du es nächstes Mal umsetzen willst. Also hast du ja eine Lernkurve, und solange es die gibt, ist ja immer noch Hoffnung.
Ja, aber es ist manchmal komisch, ne? Wenn dann hast du auf einmal so eine Lernkurve, sagst du, das will ich nie machen, machst du dann auch nicht. Und dann ein paar Monate später hättest du mal gemacht. Das ist manchmal so eine erbitternde Erkenntnis, wo du denkst so, boah. Ja. Kennst du so dieses Gefühl, wenn du sagst so, boah, ich hätte ihn am liebsten rausgeschmissen, konntest du dir aber nicht leisten, aber im Nachhinein hättest du mal besser gemacht.
Also ich habe es früher gemacht, dass ich Leute rausgeschmissen habe als Jugendtrainer. Teilweise berechtigt, teilweise aus verletztem Ego. Da, wo es berechtigt war, hat es Sinn gemacht. Da war es auch die richtige Entscheidung gewesen. Da, wo es aus verletztem Ego war, war die Entscheidung nicht gut durchdacht und hatte dann eben halt auch noch Folgen bis ins Team rein. Und das ist halt das Problem, man muss sich vorher Gedanken machen, was man machen will, und wenn du die Ultima Ratio ziehst, dann solltest du dir hoffentlich bewusst sein, was es anrichten kann.
Ja, und das ist so eine Erkenntnis, ne, als Head Coach, manchmal triffst du Entscheidungen, mit denen du allen auf den Sack gehst.
Ja, das ist mir auch schon passiert, ja.
Ne? Und du am Ende einfach nur froh bist, dass du dir selber nicht auf den Sack gegangen bist mit der Entscheidung. Ne? Und wenn du in diesen Augenblick ankommst, wo du es halt mal bei vielen Leuten auf einmal verteidigen musst.
Aber was ich letztes Jahr zum Beispiel hatte, da bin ich im Training eskaliert. Ne? Es ging dann so um eine Trainingssituation, wo ich dann, wo wir als Trainer gesagt haben, okay, wir wollen jetzt im Scrimmage Druck aufbauen, damit wir die Snaps schnell hintereinander wegkriegen. Also anschreien, laut werden, dass sie aus dem Huddle sich ableihen und dann schnell durchziehen. So, und ich war dann komischerweise der einzige Trainer, der es gemacht hat, und irgendwann bin ich dann den Spielern anscheinend so ein bisschen über die Stränge geschlagen und haben sich beschwert, ne, was schreist denn hier rum, Trainer? Und dann bin ich eskaliert, ne? Also richtig laut und auch persönlich werdend. So war die Trainingssituation vorbei, und dann denke ich mir, what the fuck, was soll das? Also kann mir im Prinzip egal sein, ne? Ist ja deren Training. Ich mache ihnen nur das Angebot. Und dann habe ich im Huddle dann aber auch gesagt, Jungs, okay, pass auf. Die Situation, wie ich sie gehandelt habe, war scheiße. Meine Kritik bleibt in der Sache, ja, dass ihr nicht angemessen trainiert habt. So wie ich euch das gesagt habe, war scheiße. Dafür entschuldige ich mich. Und das ist aber auch gut angekommen. Also damit konnten die Leute dann was anfangen und sagen, okay, ja, Coach ist auch nur ein Mensch, danke, dass du dich entschuldigt hast, das bedeutet uns was. Und damit kann man als Trainer dann auch sowas, so ein Lapsus dann halt auch ein Stück weit korrigieren.
Ja, da hatte ich es auch schon mal gehabt, da wurde mir mal gesagt, am Spielfeldrand, also beim Spiel selber, dass ich auf einmal aus heiterem Himmel einfach mal sehr laut werde und sehr eskaliere, also jetzt ohne Leute zu beleidigen, auf einmal mit der Stimme versuche, auf einmal sehr, sehr, sehr präsent zu sein, dass ich damit Unruhe auslöse, wo ich sage, nein, du hast es falsch verstanden. Ich will da einfach nur, beispielsweise aus so einem allgemeinen Geschnatter, Fokus aufs Spielfeld wiederbringen. Mhm. Ne, aus der Teamzone heraus, dass die Teamzone auch wieder beim Spiel ist. Klar, die müssen ein bisschen runterfahren und so weiter und so fort, aber wenn die denn über Schnitzel vom Freitag reden, ist es dann für mich irgendwie vorbei.
Ja, ja.
Ne, also fühle mich jetzt auch nicht wertgeschätzt. Wenn Profi sowas machen, ist was anderes. Die kriegen scheiß Geld dafür. Die bringen Leistung auf dem Feld. Ne? Aber wenn es darum geht, dass ich meine Freizeitsportler von jetzt aufs gleich aufs Spielfeld schicken kann, dann müssen die damit auch mal leben, dass ich die mal kurz mal anbrülle, damit sie da sind.
Wenn
ich beleidige nicht.
Wenn sie wissen, warum du sie gerade anbrüllst, dann ist ja okay.
Ja, und dann wird es manchmal schwierig. Das hat es dann auch mal gehabt jetzt mit einem Headcoach, der gesagt hat, da bringt mir zu viel Unruhe rein. Gesagt, du musst damit klarkommen, dass ein Spiel laut ist. Wenn du als Coach damit nicht klarkommst, dass es laut ist in der Teamzone, dann ist es die falsche Sportart.
Ja, aber da sind wir dann wieder, ne? Also nur weil du dir selber überlegst, wie du respektvoll mit den Spielern umgehst, hat das noch nicht viel mit Mimimi zu tun, weil Respekt hat jeder verdient. Niemand muss sich halt wie ein Arsch behandeln lassen. Und es gibt genug Möglichkeiten, wie du auf Augenhöhe effizient trainieren kannst. Ne, wenn du ständig schreien musst und persönlich werden musst, dann hast du irgendwie die falsche Methodik gewählt.
Dann ist eigentlich der Zug abgefahren.
Richtig. Und es gibt genug Tools, wie du eben Leute erreichen kannst. Und wenn es partout halt für die nichts ist, beziehungsweise da beratungsresistent sind und ihr kommt nicht zusammen, dann müsst ihr euch halt trennen. Also das ist dann die Ultima Ratio, aber bis dahin gibt es noch viele Dinge, die man versuchen kann.
Ne? Und am Ende sind wir im Freizeitsport und da muss man sich gegenseitig mit Respekt gegenübertreten. Das
soll allen Spaß machen.
Und genau da wollte ich hinaufkommen, ne? Du solltest nicht mit Bauchschmerzen zum Training oder Spiel fahren, weil spätestens da gibt es ein Problem.
Ja, also weder Spieler noch Trainer, ne? Also es soll ja beiden Seiten was bringen und hoffentlich sich gegenseitig befruchten. Also, Nathalie schreibt hier gerade noch, Nathalie ist ja, glaube ich, Spielermama von den Falcons, von der Falcons-Jugend, ja. Ne? Und die hatten ja, glaube ich, ein Relegationsspiel gegen die Bulldogs gehabt und die schreibt auch gerade, Bulldogs sind ein Mega-Team und haben das Motto Respekt letzte Saison schon uns gegenüber zu 100% gelebt. Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, ein sympathisches und respektvolleres Gastgeberteam habe ich nie gesehen. Also, liebe Bulldogs, ihr habt auf jeden Fall einen Fan.
Das ist auch geil. Ne? Ich glaube, sie selber wohnt ein Neues. Aber egal, Gewitter.
Ja, aber ist doch schön, ne? wenn man dann als Team so in Erinnerung bleibt als Gastgeber, dann hat man definitiv was richtig gemacht.
Sag mal, kann man bei uns auf die Playlist auch noch so alte Soundsnippets packen, ne?
Soundsnippets?
Ja, sowas wie die Gewitteroma, wir erinnern uns. Kennst du noch die Gewitteroma?
Nee.
Neues? Gewitter? Nee. Google das mal. Gewitteroma. Herrlich.
Nein, können wir nicht drauf machen, weil eben, wir können nur auf die Playlist machen, was bei Spotify eben halt auch schon hinterlegt ist. Sonst hätte ich auch schon andere Mucke raufgepackt, die das aber bei Spotify eben nicht vertreten.
Scheiße, Alter.
Zum Beispiel gute alten Sachen von den Krupps zum Beispiel.
Ist das nicht bei Spotify? Ich wohne in Düsseldorf, was soll denn das?
Nee, da sind nur neuere Sachen drauf, die alten Sachen.
Übrigens, die Krupps ist eine bekannte Band aus Düsseldorfer Raum, ne?
Ja, die Pioniere des Industrial.
Aber dann sag ich mal so, dann wünsche ich mir mal ein Lied. Und zwar Die Ärzte, meine explodierte Freundin. Da gibt es nämlich eine Liedzeile. Ja, die war schön. Wieder eine von den Krupps. Wie hieß er noch? Dörper.
Ja. Achso, ich wollte von Rakim nehmen, Guess Who's Back, ja, nachdem wir wieder aus der Versenkung aufgetaucht sind. Und ich weiß nicht, gehst du noch auf Konzerte?
Ich überlege gerade, mein letztes Konzert war, mach ich das an? Nee, andere Band. Dropkick Murphys, das ist schon etwas. Nee, Quatsch. Das war nur H2O, so eine New York Hardcore Punk Band im Kölner Underground. Und die meisten, die jetzt Underground noch wissen, Alter, das ist schon länger nicht mehr da. Ja, so lange ist es auch eher. Ne? ja, es ist halt so cool, wenn du bei so einem Konzert noch bist, so eine alte Hardcore Punk Band. Ne? Also Hardcore Punk Band, das klingt jetzt so, da macht du Iro-Schnitt und alle rotzen sie einen gegenseitig an. Nein, nicht so eine Band. New York Hardcore ist ein bisschen anders. Das ist mehr so Cappy tragen, sportlich und hast du nicht gesehen. Und du merkst selber, okay, die sind schon ein bisschen älter, weil der eine Sänger bringt seinen Sohn auf die Bühne, der jetzt einfach mal Schlagzeug spielt, weil er schon 13 ist. Ach du Scheiße, ich werd alt.
Ja, dieses Jahr kommen nämlich einige geile Bands nach Berlin, zum Beispiel Nine Inch Nails kommen.
Die leben noch?
Ja, die leben noch. Bringen auch dieses Jahr wohl ein neues Album raus. KRS-One kommt. Was ich mir gerne angucken würde, nämlich, werden die wenigsten kennen, aber Prong, das ist auch so ein bisschen alter Industrial Metal, das ist ideenmäßig der Vorgänger zu Static X, werden auch die wenigsten hier kennen, aber es ist halt geile Mucke und dieses erste Album, was sie rausgebracht haben, ist 31 Jahre her, Cleansing, und da möchte ich gerne mal hingehen, auch wenn ich da wahrscheinlich leider alleine hingehen werde, aber deswegen packe ich...
Jetzt musst du mitschreiben. Weil jetzt wird's hart. Ich habe Liedwünsche. Und zwar, du sagst ja, ne, KRS-One.
Ja.
Ne? Rapture hat er was rausgenommen, nämlich von Blondie. Rapture, eins der ersten Hip-Hop-Lieder, in Anführungsstrichen. Also das erste bekannte Lied, wo jemand gerappt hat. Ja, es war Blondie, eine blonde Frau. Okay, gut. So, war 70er. Ist ja okay, ne? Und jetzt.
Ja.
Und zwar. Bitte, das wird jetzt ein bisschen hart. Du kennst jetzt noch Sugar Hill Gang, ne? Rapper's Delight.
Ja, na klar.
So, das wünsche ich mir auch, ne? Und ich habe jetzt endlich rausgefunden, was die Ollen da singen. Und zwar bei Last Ketchup. Ne? Der Dingsbums-Song hier, wie heißt er nochmal? Hier, der, das ist ja der Dingsbums-Song, ne? You Don't Stop. Weißt du, dieses komische Lied, was die da singen, was keiner versteht, was die drei Spanien-Ollen da singen.
Ja.
Die singen darüber, wie versucht ein spanischer Türsteher, der kein Englisch kann, Rapper's Delight nachzurappen. Das ist der Refrain.
Okay.
Ein Spanier, der kein Englisch kann, der versucht Rapper's Delight nachzurappen, ohne Englisch zu können, ohne zu wissen, was die Wörter heißen.
Aber
und nach über 20 Jahren, ich so, als hätte Hip-Hop, ach nee, ne, das ist das ja wirklich. Ich geh durch.
Aber du wirst es mir nachsehen, wenn ich diesen Song nicht auf die Playlist packe, ja? Also das spanische Dingsbums da.
Ich kann es dir ja gleich in Macarena, Alter. Das gehört da drauf, das gehört da drauf. Und wenn du die Metal-Version nimmst.
Aber jedenfalls, ne, Prong mit dem Song This is Not a Test. This is Just a Test, so rum, von dem legendären Album Cleansing. Und auch die Empfehlung, hey, wenn ihr mal andere Musik hören wollt, außerhalb des Mainstreams, hört euch unsere Playlist an.
Hast du schon mal Cannibal Corpse draufgepackt?
Ja, haben wir.
Es tut mir schon leid. Es tut mir wirklich leid.
Oh. Ja, Hammer.
Entschuldigung.
Ich glaube sogar, Fuck was a Knife.
Gut, ich habe noch nicht Boltfrau oder Napalm Death draufgepackt.
Ja, so, wollen wir mal ein bisschen weitermachen. Ist dir, also es gibt ja jemanden im Football, mit dem hast du ja eine ganz besondere Verbindung, Laura Pfeffer. Und die ist ja jetzt Frauenbeauftragte in NRW geworden. Was halten wir davon?
Das ist übrigens Live-Situation, ne? Er hat mich überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass ich jetzt was sagen soll. Und jetzt versuche ich, die Kurve zu kriegen, weil ich gerade was ganz anderes im Kopf hatte und red mich jetzt gerade über den Kopf und Kragen. Aber es gibt einen schönen Kommentar unter irgendeinem Beitrag dazu. Und damit möchte ich es dann auch belassen. Laura, dein Tag hat anscheinend 28 Stunden. Zitat Ende.
Mein Kommentar wäre, weil sie ja dann auch in ihrem Statement sagt, Frauen im Football verdienen viel mehr Beachtung. Und ich glaube, diejenige, die Beachtung will, ist Laura Pfeffer. Aber gut, ich meine, schön, dass es da jetzt eine Frauenbeauftragte gibt. Belassen wir es.
Ja, gab es ja vorher mit der Gundi Bockmann, die hat es ja auch gut gemacht, ne? Aber... dass jetzt eine aktive Spielerin das wird, schon eine aktive Spielerin, aktive...
Ja, und
eine Trainerin. Aktive Spielerin, aktive Trainerin, aktive Trainerin, aktive Trainerin, aktive irgendwas und nebenbei geht's arbeiten. So.
Ja, ich glaube, ich hatte...
Also Hut ab vor dem Engagement.
Ich glaube, ich habe ja auch irgendwo noch einen Artikel, kann man mal kurz reinschauen, weil da auch irgendwie Bezug drauf genommen wird, wo sie alles gecoacht hat und dass sie ja so mit zu den erfahrensten im Frauenfußball gehören. Und dann sage ich, nope, da gibt es andere, bitte hinten anstellen. Also gut, müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Sind wir einfach froh, dass es jemand macht. Und
ja, zu den Erfahreneren auf jeden Fall.
Ja,
man darf ja nicht vergessen, dass viele Spielerinnen in Nordrhein-Westfalen gefühlt erst seit 3 Jahren spielen.
Also, ja, die haben eine geringe Halbwertszeit. Ne?
Das ist ja, schon, ja, das ist ja auch etwas, was manche Leute gar nicht verstehen. Dass, was hatte ich mal ausgerechnet gehabt? Weil ich war ja auch eine Zeit lang im Damenfußball unterwegs und als der Datenschutz noch nicht so da war, konntest du ja alle Roster einfach mal runterladen und konntest mal gucken, okay, wer ist wo, seit wann sind die weg und sowas. Und machst du einfach mal eine schnelle Auswertung per SQL. Man hat das sonst nichts zu tun. Dann stellst du fest, ja, durchschnittliche Haltbarkeit, zumindest noch vor Corona, war so ungefähr 3,5 Jahre. Für eine Spielerin, die irgendwo anfängt, das heißt, du bist in Mülheim, dann spielst du ungefähr 7 Jahre Football, weil ansonsten kriegen sie keine Rookies. Aber war vor Corona, inzwischen ist es ganz anders. Aber ich bin eh doch noch der Meinung, ne? Wenn im Frauenfußball eine Spielerin anfängt, nach 3 Jahren besteht 50-80% der Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht mehr spielt. Aus diversen Gründen.
Ja, so würde ich das auch sehen. Ja, von daher, ja, schön, dass es eine Frauenbeauftragte gibt, die in gewissem Maße an Erfahrung mitbringt. Aus welcher Motivation auch immer. So.
Und wenn sie dazu nur beiträgt, dass es irgendwann mal wieder eine Erstligamannschaft gibt, wäre auch mal ganz nice.
das wäre mal schön.
Also gerüchteweise, ne, wollten die Ronin oder die Vampires, die haben sich ja getrennt, aber also die als Spielgemeinschaft ja gerade mal genug waren, um Neuner in der 2. Bundesliga zu spielen, haben sie sich jetzt getrennt und einer von den Besprochenen hat genug für Elber.
Wow!
Das mathematisch wird jetzt für mich noch gerade ein bisschen schwierig, aber egal, lassen wir das.
Ja, ansonsten, ich weiß nicht, wie machst du jetzt momentan so deine Trainingsplanung? Machst du das selber oder benutzt du irgendwelche Tools?
Also wenn es um Tools ging, war ja früher mal für mich ein großes Ding, immer irgendwas mit PowerPoint machen, ne? Irgendwelche Formen hin und her schieben, so, ja, da muss er Kohlen hin. Und dann irgendwann stellst du fest, Alter, ich habe doch keine Zeit, jetzt bei PowerPoint ist auch einen Plan zu machen, wo ein scheiß Kohlen hinkommt. Schreibt ja einfach auf, wie der Triss heißt, weil der Einzige, der es cool findet, dass es so aussieht, bist du. Punkt. So. Also einfach nur Excel genommen, ne? Und dann mal kurz mal gesagt, okay, ich will das und das machen. Inzwischen schreibe ich mal meine Coaching Points hin, ein paar Buzzwords und gucke dann einfach so nach der Liste, die mir da zur Verfügung stehenden Zeit auch alles hinhaut. So. Das dauert dann auch immer ein bisschen, drucke ich schön aus, ne? Und seit ein paar Wochen, seitdem ich diesen scheiß KI-Scheiß sah, Alter, das geht mir so auf den Sack. Das ist, also ganz ehrlich, es ist gar nicht schlecht. Du musst natürlich der KI sagen, ne, gib mir ein paar Trills für Linebacker. Dann fängt das Ding an und sagt dann erstmal 15 Minuten. Warum habe ich so, nein, Mann, Alter. Ne? Dann hast du erstmal so ein Training von 2 Stunden. Wenn ich so, nein, ich habe nur noch 20 Minuten. Dann schreibst du der KI rein, nein, ich habe nur 20 Minuten. Zack, bumm, 10 Minuten Warm-up. Nein, ich will keinen Warm-up. Zack, bumm, das Warm-up. Also du musst schon Parameter mitgeben. Ne? Aber zum Beispiel, ich habe Copilot benutzt. Viele Sachen davon sind mit Hand und Fuß. Aber das hatte ich ja im Vorgespräch mit dir auch schon gehabt. Mal gucken, ob ihr zuhört. Ich habe nämlich den Co-Pilot mal gefragt. Hört gut zu. Nenne mir ein paar Basic Drills zum Pass-Blocking für Wide Receiver. Weiter. Erstens ein Medizinball-Drill, ne? Lehren der richtigen Annäherung, Handplatzierung und Blockbasis für den Lauf- und Screenspiel. Aufbau auf der Seitenlinie mit Yardlinien als Führung, Durchführung, der Wide Receiver steht vor einem Medizinball, der von einem Verteidiger gehalten wird. Der Wide Receiver versucht, den Ball mit den Handflächen nach oben und Daumen nach außen zu treffen. Nach dem Kontakt sollten die Füße weiterlaufen und die Hände bleiben im Inneren des Rahmens.
Ja.
Ja, man weiß, was gemeint ist. Ich stelle es mir noch lustig vor, dass der Receiver da steht und die Füße laufen weiter woanders hin. dann fange an, Trills an, ne? Wie Fade-Trill, Verbesserung der Fade-Route und des Blocks. Aufbau, die Wide Receiver stehen in einer Reihe, etwa 10 Yards seitlich vom Quarterback entfernt. Durchführung. Nach einem Signal joggt der Wide Receiver gerade aus einer Fade-Route. Okay. Der Quarterback wirft dem Wide Receiver den Ball zu in einen hohen Bogen. Der Wide Receiver fängt den Ball über die Innenschulter.
Interessanter Passblock.
Interessanter Passblock für Wide Receiver.
Aber mal unabhängig davon, bis auf ein paar gewisse Punkte, ist das doch eigentlich schon gut beschrieben, dass man was damit anfangen kann.
Ich habe der KI gesagt, wirklich wortwörtlich, ich zitiere, sorry, Left Tackle, war mein Input? Oh, dann sagt er, kein Problem, hier sind einige grundlegende Drills zum Passblocken für Left Tackles. Er beschreibt dann einen Kickslide-Drill, Hand-Punch-Drill, Mirror-Drill, One-on-One-Pass-Wash-Drill und Punch-and-Reset-Drill. Und ich denke mir in diesem Augenblick, er beschreibt auch, wie es aufgebaut wird, ne? Und wie es durchgeführt wird. Und denke mir in diesem Augenblick, die nächsten C-Lizenz-Prüfungen werden interessant.
Ja.
Ja. Die werden sehr interessant.
Ja, also es ist ein bisschen gruselig, aber ich sag mal so, für Leute, die sonst irgendwie keine Hilfe haben, die da jetzt so in diesen Trainerjob reinstolpern, ne, ist das doch schon mal ein guter Anfang.
Ja, ich bin ja auch mal da hingegangen und habe einfach mal gesagt, erstell mir doch einfach mal einen Trainingsplan für ein normales Training. Ne? Schreibt hier ein Beispiel auf der Trainingsablauf. 18 bis 18.15 Uhr Warm-up, Laufübungen, Dehnübungen, Aktivierungsübungen. Okay. Schreibt auch rein. Lauf-Assis, Skipping, Anfersen. Ja, also entschuldige mal, mein Freund.
Sogar mit den Hand.
Ja. Ne? Und dann 18.15 Uhr Position-Training. 18.45 Spielzüge, 19.15 Athletik mit anschließendem Cooldown. Und ich so, ja, also ist jetzt also schon schlimmer gesehen oder gar nicht. Ne, also wenn ich mir vorstelle, ne, man erinnert sich in unserer ersten Podcast war ja auch darüber, dass manche Coaches sich erst am Rand überlegen, ja, was mache ich denn heute? Alter, klickst du auf die App und sag mal, ey, mach mal Trainingsplan, Alter.
Ne? Ja, es
das macht es Leben einfacher, aber.
Sagen wir mal so, die Aufwandspauschale wird einfacher verdient jetzt. Was sagt denn die KI eigentlich über uns?
Du willst das hören. Auch bekannt als. Entschuldigung, ich habe gefragt, was mit Pidi los ist. Entschuldigung, Moment. Was kannst du mir, und jetzt kommt es an, was kannst du mir über den Podcast, und ihr merkt schon, ich muss das schon ein bisschen genauer schreiben, was kannst du mir in dem Podcast die Coach Potatoes sagen? Und jetzt wird es ein bisschen gruselig.
Jetzt bin ich gespannt.
Und zwar, Antwort kommt jetzt: die Coach Potatoes. Ein deutscher Podcast, der sich auf American Football spezialisiert. Zack, bumm, stimmt. Die beiden Hosts, Carsten Stümpel, Florian Kälte-Döring, sogar der Kälte drin ist pervers, teilen Neuigkeiten aus dem unterklassigen deutschen Football und ihre Erfahrung als Footballtrainer mit den Zuhörern. Der Podcast enthält nicht nur spannende Diskussionen über den aktuellen Stand des deutschen Footballs, sondern auch viele interessante Gäste aus der Welt des Footballs. Es gibt Episoden über Themen wie Zustand der Elf, deutsche Meisterschaften und vieles mehr. Mhm. Scheiß KI. So, ich frage mal.
Schön durchleuchtet.
Gibt es Kritiken dazu? Ist zensiert. Nein. Die meisten Zuhörer loben die authentische und humorvolle Art. Besonders geschätzt wird die tiefgehende Analyse und die vielen interessanten Gäste aus der Footballwelt. Also jetzt fühle ich mich ein bisschen globpinselt, ehrlich, ja? Es ölt. Es ölt. Ne, ich habe Angst vor einer KI, die so schleimt. Jetzt wird es aber gemein. Einige Kritiker haben jedoch auch erwähnt, dass der Fokus manchmal zu stark auf unterklassigen Football liegt, was für einige Zuhörer möglicherweise weniger interessant sein könnte. Ist mir doch egal. Trotzdem wird der Podcast insgesamt positiv bewertet und hat eine treue Fangemeinde. Yeah! Moment, das ist negativ? Fick dich, du Scheißding! Fick dich doch! Quelle unter anderem Restart 21. Hä? Die gibt's noch?
Vielleicht ein Moment. Veralteter Kommentar.
Ich frag mal, gibt es noch Restart 21? Was sagt die KI dazu? So. Ja, gibt es immer noch, ist immer noch aktiv.
Ah ja.
Wissen die das?
Das sollten die ja mal sagen.
Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frage, wer und jetzt wird's lustig, ne? Jetzt schreibe ich mal, wer ist Florian Döring? Und jetzt wird's lustig. Ich habe es ja im Vorfeld schon mal gemacht. Dann sagt er mir, oh, jetzt wird's, ist ein ist auch Florian Döring ist einer der beiden Hosts des Podcasts The Coach Potatoes, wo er über American Football und seine Erfahrungen als Footballtrainer spricht. Er ist auch ein deutscher Kommunikationsdesigner und Webentwickler aus Sulzbach am Main.
Cool, wusste ich gar nicht.
Er bietet individuelle Lösungen im Bereich Webdesign, Social Media Management und Branddesign an. Also es passt ja irgendwo so in die Richtung. Ne? Man hat ja mal gesagt, unser Podcast hat ein cooles Branding und sowas. Ne?
Das muss mein schizophrenes Ich sein.
Deswegen heißt ja auch künstliche Intelligenz. Ja, ja. Allerdings sucht er sich ja ein paar Sachen einfach so. Ja. Ist aber schon mal interessant. Und wie eben schon gesagt, das mit dem Erstellen von Trainingsplänen, ich habe den auch mal gesagt, erstellen wir mal einen Trainingsablaufplan mit Zeitangaben und sowas, also für eine gesamte Saison. Und dann fängt er an, Oktober, Dezember, Grundlagen und Technik. Okay. Mit zwei Theoriesitzungen, Januar, März, Aufbau des Playbooks.
Also ich denke mal, um so eine gewisse Grundlage zu schaffen, ist es nicht verkehrt, aber man sollte schon so ein bisschen Expertise mitbringen.
Und man sollte schon, also es macht einen, sag ich mal, die Fizzles-Arbeit ein bisschen leichter.
Ja, aber wenn man so überlegt, ne, was das mittlerweile, das kann, das ist schon Wahnsinn.
Jetzt mal ohne Spaß, kannst du dich noch an die Videos erinnern, wo künstliche Intelligenz ein Video von The Rock gemacht hat, wie The Rock Rocks isst und dabei dauernd die Grimassen verziert und sowas, weil die KI das überhaupt nicht konnte und inzwischen packt er mir einen beispielshaften Trainingsablauf rein mit einzelnen Drills, mit Coaching Points und ich denke mir so.
Brave New World.
Auf der Arbeit von meiner Frau haben sie ja schon so einen Pflegeroboter und
ja, da habe ich mich auch neulich auch mit einem Kumpel unterhalten. Wenn wir in Altersheim sitzen, dann ist das nicht mehr die osteuropäische Fachkraft, sondern noch so ein Roboter mit so einem Smiley-Display und so grundkopierten Emotionen.
Ja, jetzt hatte ich ja letztens gehabt, ne? Ist vielleicht auch ein schnell fließender Übergang. Da waren wir bei so einem Buffet und da hatten sie so Servierroboter gehabt. Alter, was geht denn hier?
Ja gut, ich meine, in Berlin wollen sie jetzt bei der BVG in autonomes Fahren investieren. Ne? Weil
willst du lachen? Das haben wir hier nebenan, in Monheim haben wir das. Das sind so kleine Kabinenbusse, also relativ klein, sind so etwas größer als ein Kleinwagen und die fahren autonom. Ja, ist unheimlich.
In Berlin haben wir sowieso das Problem, dass wir immer weniger Busse und U-Bahn-Fahrer haben. Dass die Taktung nicht mehr einzuhalten ist.
Von Berlin-Kreuzberg, das letzte, ich manchmal vor 20 Jahren vorgestellt habe, das autonome Autofahren.
Ja. Undenkbar.
Fahren die auch am 1. Mai? Oder schmeißen die mit Steinen die Busse? Sind ja autonom.
Da werden einfach so ein paar Gitter vor die Fenster geschraubt.
Ja, das erste Nummernschild von so einem autonomen Bus, natürlich in Berlin, ne? Nummernschild A-Cup. Dann weißt du, autonome Busse. Die erste besetzte Bushaltestelle gibt es in Berlin. Ein autonomer Bus sitzt da und bettelt um Fuffi.
Okay, also ihr merkt, wir verlassen so langsam wieder den Football-Bereich. Wer da jetzt keinen Bock mehr drauf hat, über anderes mitzuschwafeln, der kann dann gerne ausschalten. Also offiziell Football-Teil erledigt. Jetzt kommt der Rest, genau. Ich hab heute so nochmal dann bei Google so durch meine Schlagzeilen dann gescrollt und dann ist mir eine Schlagzeile aufgefallen. Ich weiß nicht, ob du den Film noch kennst, Das Labyrinth, damals mit David Bowie. Das war doch ein geiler Film, ne?
Und, als der Trollkönig.
Ja, Jim Henson, ne? Der die Puppen dann da zum Leben erweckt hat, der dann auch bei Sesamstraße und den Muppets alles sowas mitgemacht hat.
Und ja, wobei bei Labyrinth die Puppen ein bisschen anders aussehen.
Ja, der Film war ein bisschen, naja, also sollte so ein bisschen Richtung gruselig Fantasy gehen.
Fantasy, ja, war jetzt, also jetzt für einen Fünfjährigen war schon ein bisschen gruselig.
Aber der Film war klasse und der ist jetzt auch nun schon 39 Jahre her und der soll jetzt eine Fortsetzung kriegen. Also kein Reboot, sondern eine Fortsetzung.
Moment, war ich der Fünfjährige? Ach so, scheiße. der kriegt eine Fortsetzung?
Der kriegt eine Fortsetzung, ich finde das geil.
Okay, also ganz ehrlich, ich finde Fortsetzungen teilweise besser als die ganzen Reboots.
Ja, Reboots,
ich meine,
braucht kein Mensch.
Habe ich manchmal ein bisschen schwierig. Also manche Reboots, ich überlege gerade, welches Reboot fand ich denn gut?
Also,
okay, Kampfstein Galactica war okay.
Ja gut, aber das haben sie jetzt als Serie gemacht und sie haben ja noch eine andere Message reingepackt. Ne?
Ja, sie haben es mal als komplett neue Idee gemacht, fand ich jetzt an sich auch okay, weil die letzten Staffeln von den originalen Kampfstein Galactica, das war mir ein bisschen zu
Aber um mal bei diesem Puppenfilm zu bleiben, kennst du noch den Film Der dunkle Kristall?
Das hatten sie da auch neu gemacht für Netflix oder sowas.
Den hatten sie dann, da hatten sie dann das Prequel bei Netflix als Serie gemacht und das war mega geil.
Echt? Ich habe es mir immer noch nicht angeschaut.
Ich weiß nicht, ob sie es noch bei Netflix drauf haben. Also ich habe Netflix nicht mehr, ist mir zu teuer.
Dafür habe ich Disney abgeschafft, weil mir die Preiserhöhung einfach zu krass war. Was bei Netflix aber auch gibt, ist jetzt Aishi 21, dieses japanische Football-Manga auf Deutsch. Und ich so, wow.
Okay.
Also wenn ich mal vorstellen sollte, ist es ein bisschen wie, nicht so wie Pokémon, aber diese Grundidee von diesen Mangas, ne? Nach dem Motto, bisschen wie One Piece, ne? Auf einmal hat er eine neue Technik entwickelt. Oh, er hat den Spin-Move weiterentwickelt.
Wie diese alte Fußball-Manga-Serie
und so. Ja, ne? Auf einmal hat er eine neue Technik drauf oder sowas. Und gar nicht, also echt über Manga mich natürlich komplett überdreht. Ich meine, holt der Quarterback einfach mal ein Maschinengewehr raus. Ist ja klar, Shotgun-Drill. aber ein bisschen spaßlos sein. Ich finde es abgedreht lustig, ja. Müsst ihr euch anschauen.
Aber mal bei den Filmen zu bleiben, gibt es so Filme, die aus dieser Zeit hängen geblieben sind? Bei mir sind zum Beispiel, also als Kind habe ich die immer gesuchtet. Ich bin ja quasi vor dem Fernseher groß geworden. Und auf Video hatte ich so diese alten Disney-Filme, wo sie mal versucht haben, weg von diesem Kinderkram zu gehen und dann so düstere Filme zu machen. Zum Beispiel Tron, Das schwarze Loch, legendär, Der Drachentöter.
Oh, Albtraummaterial.
Ja, das waren ziemlich geile Filme.
Letztens noch, weil ich wieder den Soundtrack rausgeholt hatte, Flash Gordon.
Ja. Flash. Oh. Das war auch so ein übler Trash-Film.
Du bring back his body. Habe ich letztens mal auf Englisch gehört und ich dachte so, auf Englisch ist es ja noch ärger.
Ja.
Also auf Englisch merkst du noch diesen B-Movie-Charakter. Du bring back his body.
Imperator Meng. Geil.
Who wants to live forever?
Oder dieser alte, der alte He-Man-Film, war das mit Dolph Lundgren? War der das gewesen?
Oh, hab ich mich damals aufgeregt, ne? Weil Kind der 80er, ne? Mhm. He-Man natürlich, ey, Grayskull zu Hause alles gehabt, ne?
Und dafür hat er zu tun, oder?
Und von diesem scheiß Schwert immer, weil He-Man und Prince Adam war ja für die nicht eingeweihten ein und dieselbe Person. Spoiler.
Batman und Bruce Wayne.
Ja, und jeder von denen hat immer eine Hälfte vom Schwert gehabt und mein Albtraum war immer, ich habe immer die Schwerter verloren. Immer. Ne? Und dann guckst du diesen Film an und denkst dir, was? Was? Hä? Was?
Ja, also, der Film, war echt scheiße, aber es soll ja demnächst einen richtigen He-Man-Film geben, die...
seit Jahren schon, ne?
Und die neue, also, was heißt neu, aber die Zeichentrickserie, war die auf Netflix oder war die auf... Ist auch egal, aber es gab ja jetzt eine, zwei Staffeln von der neuen He-Man-Serie, die fand ich ganz cool.
Ja, da gab es ja auch so hier He-Man und blablabla Revelation und sowas.
Ja, genau.
Ja, ne, da wo She-Ra der Hauptcharakter war.
Ja, war dann irgendwelche Vogue.
Ne, und dann fingen die Leute an zu Vogue, die ist denn lesbisch? Und ich so, also ganz ehrlich. Regt euch doch nicht darüber auf, weil die kann ja nicht dauernd knapp bekleidet rumrennen und keiner will die anfassen.
Das ist
was Seite, aber also, ja, pff, ist mir doch Wurst.
Das ist ungefähr so, wenn Gamer sich aufregen, wenn in den Videospielen auf einmal so woke Inhalte auftauchen. Nein, ich will das nicht. Und kann ich denn nicht mal beim Spielen Mann sein? Und
Ja, vor allem den Regen, die sich auf, ne, über Spiele, die dann einer Vorteile bei Saints Row vor das mit dieser, ich nenne es mal den Wokeness-Wahnsinn. Und weißt du, was mir bei diesem Wokeness auf den Sack geht? Nicht die Wokeness an sich geht mir auf den Sack. Die Leute, die mit der Wokeness übertreiben, die gehen mir auf den Sack. Noch mehr gehen mir die Leute auf den Sack, denen das auf den Sack geht. Ne? Das ist mir zu Vogue. Alter, das ist ein Cheeseburger, halt die Fresse.
Aber welche Filme sind dir denn damals aus deiner Kindheit?
Oh ja, aus meiner Kindheit. Da wir Videothekenkinder waren. Lass mal Klapperschlange mal außen vor.
Der war aber legendär. Snake-Pisten. Aber nur der erste Teil.
Moon 44.
Was ist das?
Oh, musste mal schauen. Ich glaube, Sam Raimi hat den gemacht oder sowas. Da geht es im Prinzip um auch so düstere Zukunftsvisionen und sowas. Ne? Da wird einer eingeschleust auf so eine Mondstation und feindliche Unternehmen, bla bla bla, Weltraumkampf, sehr, sehr günstig gemacht, aber trotzdem faszinierend geil. Was ich aber noch drin hatte, den ersten Horrorfilm, den ich heimlich mitgeschaut hatte, warum auch der Grund ist, warum ich keine Horrorfilme mehr gucke, The Evil Dead.
Das, das war doch hier Tanz der Toten, oder?
Tanz der Teufel. Ich meine, im Nachhinein.
Kinderkram, aber damals?
Kinderkacke. Aber wenn du 5 oder 4 oder 6 Jahre alt bist, da guckt Willi, der wusste, finde ich, nur raus, ne? Der ist Hauptmieter in deiner Wohnung.
Ja, das war aber auch mal Hauptgesprächsthema in der Schule dann immer, ne?
Oh.
Wusstest du, dass es davon auch eine Serie gibt, eine recht aktuelle?
Ich weiß nicht, ob ich die gucken will.
Die ist witzig. Also die ist so ungefähr auf dem Level, auch immer mit demselben Schauspieler.
Immer noch? Ja. Der lebt noch?
Ja.
Wir sind so ein Alter, wo man sagen kann, der lebt noch.
Das kann man von uns auch noch sagen.
Oh. Ja, der lebt noch? Ja, was ich mal als prägendes Erlebnis hatte, war der, ich bin ja wirklich kein Manga-Freak, obwohl sich gerade ein bisschen anders anhört, ne? Captain Harlock, der Weltraumpirat. Wie hieß es nochmal? Die erste Deutsche, die den Grand Prix gewonnen hat, wie hieß die nochmal? Die hat den Titelsong gesungen. Ja, Susanne wollte ich schon sagen. Ja, die eine da. Ja, die eine. Weißt du, Gitarre, Locken, lange Haare hat gesungen, hat gewonnen. Frieden, ein bisschen Frieden hast du nicht.
Michelle?
Auf jeden Fall nicht die Atemlose. So, da war die noch in Kasachstan. Das war an sich ein sehr, sehr toller Film. Und nachher habe ich erstmal gemerkt, ne, der Typ, der es gemacht hat, hat ganz viele Filme gemacht, ne? Und nur noch gefolgt von, oh Gott, ich bin doch ein Manga-Freak. Macross, kennst du diese Flugzeuge, die sich in Roboter verwandeln?
Ja, ja.
Das ist der Ursprung davon. So geil.
Mein erster Manga, Anime heißt es ja eigentlich, richtig. Habe ich mir von meinem Patenkind erklären lassen. Mangas sind die Hefte und Animes sind dann die... Nicole schreibt hier jemand. Genau, Nicole war es. Und Anime ist dann halt der Film. Und meine erste Erfahrung war da Akira und der zweite Film war dann Legend of the Overfiend, was sehr viel mit Tentakel zu tun hatte und dementsprechend in dem
Alter verstörend. Da gibt's so abgefallen. Da gibt's echt...
Seitdem denke ich mir, die haben alle eine Klatsche, die Japaner.
Jetzt mal ohne Scheiß, wenn du so alte Ausschnitte siehst bei Videobilds oder so von alten Animes oder so aus Ende der 80er oder sowas, da denkst du, wow, wie gewalttätig waren die damals schon?
Ja, nicht nur gewalttätig.
Jesus fucking Christ. Was anderes, ne? Apropos Japan, Yojimbo, der Leibwächter, Setting, ein unbekannter, namenloser, kommt in eine Stadt, in der zwei verfeindete Clans miteinander in Clinch sind.
Mandalorian.
Ja, warte, im Clinch sind, ne? Und er spielt sie gegeneinander aus.
Ah, hier, Last Man Standing.
Last Man Standing. Oder Jojimbo. Oder jeder bekannte Western. Für ein paar Dollar mehr. Klassisches Setting.
Ja, aber die glorreichen 7 waren ja auch basierend auf einem japanischen Samurai-Film.
Ja.
Star Wars auch. Star Wars, ja?
Nein, die dunkle Festung. Sehr empfehlenswert. Ja. Ne? Ich glaube, weiß nicht, Akira Kurosawa. Ja. Viele japanische Filme. Anderes Sujet. Mantel und Degen. König der Freibeuter mit Jules Brynner
war sowieso ein geiler Typ.
Alter, schwer. Und die ganzen, kennst du diese klassischen Piratenfilme mit Kirk Douglas und sowas?
Ja.
Wo die in der Tagelage rumspringen und erstmal nachher kriegst du mit, die haben wirklich Artistik gelernt?
Bei Kirk Douglas fällt mir mal Spartacus ein. Ich bin Spartacus. Das war ein geiler Film.
Inzwischen liegt das irgendwie lustig. Nein, ich bin Spartacus. Ja, und?
Ja, aber am Ende hingen sie alle am Kreuz.
Ja. Apropos am Kreuz. Ne? Kurz vor dem Podcast habe ich Nachrichten wieder aus Amerika gelesen. Dachte mir so, oh. Sag mal, geht das nicht auch so ein bisschen auf den Sack, die ganzen Hiobsbotschaften aus Amerika?
Ich will es nicht mehr hören. Ich glaube,
ich
mache mein Handy aus und höre keine Politik-Podcasts mehr oder sowas.
Kennst du dieses Doomscrolling?
Ja.
Ah, das ist doch... Was ist denn jetzt passiert? Jetzt hat er gesagt, aus dem Gaza-Streifen, wir werden sie alle wegdeportieren. Ich so, das sind jetzt genau die falschen Worte, die jemand wählen sollte in seinem Umfeld.
Ja gut, aber ich meine, wenn da sein Best Buddy denn da auf einmal so die Hand hebt, dann denkt man sich auch, was...
Hätte er nur sein Herz geöffnet?
Ja, mein Herz geht raus an euch, ich hab's nur ein bisschen übertrieben.
Ja, Tesla, Swastikas, Cybercars, lass es. Da würdest du gar nicht mehr drüber überlegen. Und,
aber das Schlimme ist ja, wir können uns ja darüber ärgern, wir können uns auch teilweise lustig machen, was da drüben abgeht, aber bei uns wird es nicht besser.
Ja, vor allem, wenn du überlegst, ne, früher amerikanische Freunde, so, oh, wie konnte das in Deutschland passieren? Dann sagst du, na, hier, das Jugendbuch, die Welle, kannst du mal nachlesen, war, ne, geht schon relativ schnell und jetzt kannst du sagen...
Ja, jetzt war der Österreicher auf einmal ein Kommunist. Und,
ne, und jetzt kannst du nach Amerika zurückschreiben und sagen, hey, ihr seid jetzt live dabei. Ihr seid jetzt live dabei. Mehr den Anfängen.
Ich finde es krass, dass man gerade Zeuge davon wird, dass Amerika auf einmal zu einer Oligarchie umgebaut wird.
Das Moment, Entschuldigung, Zoom ist amerikanisch. Nein, das stimmt nicht, das stimmt nicht.
Hat keiner von uns gesagt.
Ja, du, eine Bekannte von mir, die wollte jetzt wieder nach Amerika reisen und deren Mitbegleiter, ein Pärchen, da hat er bei den Online-Visa was falsch angekreuzt. Die mussten jetzt erstmal nach Frankfurt. Und, ins Konsulat, um das mal klarzustellen, dass er sich nur vertippt hat. An der falschen Stelle was ein Kreuzchen gemacht.
Aber wieso, ne? Aber wie, also nicht, dass ich jetzt wissen will, was du willst, aber geht's dir gerade so wie mir? Also ich habe gerade tierische Schwierigkeiten, mir ein Bild zu machen, wen ich oder was ich wählen will. Also das Bild, was die Parteien momentan abgehen, ist so niederschmetternd und alles so rechtsanbiedernd, dass ich langsam nicht mehr weiß, wen kannst du überhaupt noch wählen?
Ich versuche mal als Beamter einen gelandeten Schwenk zu machen. Und zwar, du erinnerst dich, wie wir mal gesagt haben, das Schlimmste, was ein Verein passieren kann, ist, dass der Vorstand nur noch Scheiße baut und man keine Auswahl hat als den Vorstand. Nur noch gefolgt von der anderen Sache. Andere sagen, wählt mich, weil der alte Vorstand ist scheiße und das ist die Kernkompetenz. Dann weißt du ganz genau, wir haben ein Problem.
Ja.
Das ist mein Wort zum Sonntag. Ja, es macht es ein bisschen schwierig, weil die großen Schlagpunkte sind teilweise ein bisschen weg. Was ich jetzt mal zu einer Europawahl oder einer Landtagswahl mal hatte, da hatte ich irgendwelche Wahlkampfplakate gesehen, wo ich gedacht habe, so, okay, das hat mit der Kommunalwahl gar nichts zu tun, sichere Grenzen. Der Düsseldorfer Bürgermeister hat mit der Außengrenze zu Polen relativ wenig zu tun. Jetzt wieder Wahlkampfplakate gesehen mit irgendwelchen Slogans, wo ich denke so, ja, das ist klassische Kommunalpolitik, aber das weiß ja die meisten Leute nicht. Hauptsache, ja, was das ist das, was mir auf den Sack geht, ne? Ja. Es ist momentan auch so viel
Ja, was mich jetzt halt so abfuckt, ist halt, dass es anscheinend kein Thema mehr gibt, außer Migration und wie wir sie verhindern können. Als ob wir nicht andere Themen hätten, so wie unsere Wirtschaft stagniert, Mieten sind nicht mehr bezahlbar, unser Gesundheitssystem reißt die Hufe hoch. Was ist denn damit? Ja? Gibt es nicht mehr.
Es wird alles so viel abgelenkt und teilweise wird auch auf sehr hohem Niveau gemeckert, was mich persönlich ein bisschen anpicht. Ich persönlich sehe jetzt, ich bin jetzt nicht der große Wirtschaftsexperte, nee, ich sehe nur so die glatten Zahlen und denke mir so, ey, wir meckern auf hohem Niveau. Wir erinnern uns, als wir ausbildungsplatzsuchend waren, warst ja schon froh, wenn du die Ablehnung wenigstens ein paar Post gekriegt hast und überhaupt mal eine Antwort gekriegt hast. Ne? Und jetzt merke ich zum Beispiel, wir haben Probleme, Auszubildende zu finden. Mhm. Ne? Man muss ja auch manchmal sagen, hey, das gut, läuft gut und es ist schon schlimm, wenn ich als Berliner sage, das Meckern geht mir auf den Sack.
Ja, es wird halt alles sehr schwarz gesehen, ne? Aber
einer. Das sagen wir. Hallo?
Ja, aber einerseits sieht man es halt auch irgendwie, ne, wenn irgendwie, wie BVG gerade angesprochen, findet keine Busfahrer oder U-Bahn-Fahrer mehr. In der Pflege findest du keine Leute mehr. Die Wirtschaft meldet überall, fehlen ihnen die Leute. Gut, ich meine, VW tut jetzt alles dafür, diesen Mumpitz wieder auszugleichen und stellt demnächst viele Fachkräfte zur Verfügung. Das ist aller Ehren wert, aber
das ist ja Massenentlassung, das ist ein Dienst an der Gesellschaft.
Aber andersrum.
Alter.
Aber andersrum, ne, wollen sie halt die Leute nicht mehr einwandern lassen. Gut, dass man es irgendwo kontrollieren, limitieren muss. Ja, darüber kann man reden, muss man diskutieren. Aber pauschal zu sagen, hier kommt keiner mehr rein und das, obwohl eben, beziehungsweise wir eben die Asylbewerbenden nicht arbeiten lassen per Gesetz. und uns fehlen die Arbeitskräfte, finde ich dann halt auch immer so unglaublich schizophren.
Ich finde nur, die aggressive Polemik nimmt immer weiter zu.
Ja, wobei sich aber auch die Parteien eben durch die AfD treiben lassen. Ne? Also die geben anscheinend irgendwie den Ton vor und alle haben irgendwie Angst, dass die AfD über die 30% kommen und versuchen, die Wähler bei sich zu behalten, indem sie ihr Sprech übernehmen. Selbst die Grünen reden ja schon davon, Syrer wieder zurückzuschicken, wo ich dann sage, ey Leute, also die Grünen, also hä? Also wie weit wollt ihr euch denn der CDU noch anbiedern, bis gar nichts mehr von euch übrig ist? Also und da macht's halt für mich schwer zu sagen, wen soll ich denn da jetzt noch wählen, wenn alle jetzt noch so irgendwie rechte Töne ansprechen und die restlichen Themen total egal sind, beziehungsweise da Sachen ins Wahlprogramm geschrieben werden, so von wegen Steuervergünstigung, wo jeder weiß, es ist nicht finanzierbar.
Auf der anderen Seite Lanze brechen, ne? Für unser Parteiensystem, muss ich mal so total blöd sagen, wenn ich mir in Amerika das anschaue, du hast eine Wahl gehabt zwischen zwei Leuten und am Ende haben sie denn den gewählt, weil sie der anderen es nicht zugetraut haben. Nicht, weil er besser ist, sondern weil sie es der nicht zugetraut haben. Und was ist das für eine Wahl? Ich finde es jetzt nicht wirklich gut. Ne? Andererseits hast du natürlich das Problem, Koalitionszwang, viel Spaß dabei.
Wir sind jetzt in der Schwierigkeit, dass wir haben zwar, wie viele Parteien haben wir jetzt in der Mitte? Wir haben CSU, CDU, wir haben SPD, wir haben die Grüne, Linke, FDP vielleicht noch. Also wir haben fünf Parteien im demokratischen Spektrum, wo aber die einen von den anderen sagen, nee, mit denen wollen wir nicht. Und wenn Leute jetzt schon vor der Wahl dann ausschließen, mit wem sie überhaupt koalieren wollen, finde ich das immer schon so ein bisschen schwierig, weil Demokratie sollte ja immer so kompromissfähig sein. Und wenn die sich jetzt aber auch alle nicht in ihren Inhalten unterscheiden, dann macht es halt so keinen Unterschied.
Also was ich jetzt bemerke, ist jetzt, das habe ich auch im Verwandtenkreis bemerkt, diese Kompromissfähigkeit geht ein bisschen abhanden. Gefolgt von, was wir jetzt eben auch nochmal hatten, mit dieser Filterblase selber. Wie viele junge Leute kennst du, die noch die Tagesschau schauen oder die eine Zeitung abonniert haben oder unabhängige Medien, verlässliche unabhängige Medien konsumieren und dann hast du dann Leute eventuell in deinem persönlichen Umfeld, die dann auch sagen, den Medien kannst du nicht mehr trauen.
Wobei die Medien aber auch einiges dafür tun. Ne? Der neueste Fall war ja vom RBB gewesen, die ja über den Vorfall bei den Grünen berichtet haben, ne, wo ein Abgeordneter der Grünen bezichtigt worden ist der sexuellen Übergriffigkeit und da hat eine Person dann angeblich eidesstaatlich versichert, dass das so war und diese Person gab es gar nicht.
Ja, das ist mangelnde journalistische Sorgfalt, aber Fehler passieren halt und die muss man tolerieren können, die muss man aushalten können. Ne? Und dann gibt es ja natürlich die, sagen, oh, das ist der rauchende Colt, jetzt drehen wir da voll das durch den Fleischwolf. Und dann verlassen sich andere Leute auf ihre Facebook-Timeline.
Ja.
Oder weil irgendein Rudi aus Hoyerswerda was mal geschrieben hat.
Sagt, bums, dass es war. Mein Vater hat das immer früher so gemacht, der hat sich dann mehrere Zeitungen gekauft, was das alles so gab, Morgenpost, Tagesspiegel, keine Ahnung, alles möglich. Einmal querbeet hat er sich die Zeitung gekauft und sonntags durchgelesen. Wo ich mir dann immer frage, wieso liest du denn jetzt fünfmal dasselbe? Heute verstehe ich es, ne? Verschiedene Meinungen einholen, ne? Jeder Journalist hat so seinen eigenen Blickwinkel, färbt das alles so ein bisschen anders ein. Und um differenzieren zu können, musst du halt alle Blickwinkel dann sehen, die zur Verfügung gestellt werden. Und das macht heute keiner mehr.
Ja, und das Schlimme ist halt, dieses Fake-News-Zeitalter, dass du manchen Sachen nicht mehr trauen kannst. Ne? Ich hatte mal als Antwort auf eine Mail, die ich bekommen habe aus einem Verwandtenkreis, wo dann so ein Video verlinkt war, stand wirklich da, Flüchtlinge, das ist abstrus, wie Flüchtlinge einen Weihnachtsbaum plündern in einer Mall in Hilden. Okay, sie wusste nicht, dass ich nebenan wohne und direkt gesagt habe, da gibt es keine Mall. In Hilden gibt es keine Mall. Das ist eins, was da ist, da ist ein Saturn drin, ein Edeka, ein Bäcker und Adler.
Aber kein Weihnachtsbaum.
Aber definitiv kein Weihnachtsbaum, der Platz war gar nicht dafür da. Ne? Das ist ein Haus, da sind halt vier Läden drin. Ne? Also, da das könnte man als Mall bezeichnen.
Ja, aber wenn kein Weihnachtsbaum da steht, wenn da kein Weihnachtsbaum da steht, könntest du ja vermuten, dass irgendwelche Ausländer ihn geklaut haben.
Aber weißt du, wo das Video her war? Und da habe ich einfach nur schon mal Google angeschmissen, ne? Mall, Weihnachtsbaum umgefallen. Jetzt, weißt du, wo das war? In Kairo. Und da ist es Tradition.
Ja gut, das passiert ja selbst der CDU in ihren Werbevideos, aber
ja, aber die nehmen das denn für bare Münze, diese Leute. Und das macht es echt schwierig, auch im Umgang mit den Leuten. Und dann, ja.
Ja, aber das beste Beispiel ist doch, wenn Alice Weidel behauptet, Adolf Hitler war ein Kommunist und es wird Leute geben, die das glauben wollen. Und dann fässt du dir an den Kopf. Also wenn du dir über Fakten schon nicht mehr, wenn du da nicht mehr die Grundlage hast, zu sagen, das ist so, darauf aufbauend weitere Gesprächsthemen aufzubauen. Wenn das nicht mehr gegeben ist, wie willst du denn überhaupt noch vernünftige Gespräche führen?
Ja, da ist der Weg dann auch nicht mehr weit bis zu Ex-Menschen.
Genau, Ex-Menschen. Ne? Das ist dann die nächste Stufe und wir tragen alle Aluhüte.
Ja, und wenn ich mir vorstelle, du bist jetzt vielleicht 12, 11 Jahre alt und deine persönliche Bubble ist eventuell nicht sehr groß, ne? Und das Einzige, was du hast, ist TikTok und Konsorten und deine Eltern sind eventuell, sag ich mal, nicht auch sehr bildungsnah. Und interessiert nichts und du hast dann halt nur deine Buddies, die dann auch das nur rausbesauen und spätestens dann wunderst du dich, dass dann Springerstiefel wieder durch die Altstadt marschieren.
Ja, aber wer hat dann, ja, das ist das Problem, wer hat dann das TikTok-Game am besten für sich antizipiert und übernommen? Das ist die AfD, die spielt dieses Spiel sehr gut, wo andere Parteien sich sehr schwer tun, überhaupt in den Social Media überhaupt stattzufinden, ne? Und die gehen immer noch von diesen, ja, von unserer Generation aus, diese ansprechen, aber dann brauchen wir uns aber auch nicht wundern, dass die Jugendlichen mittlerweile
die gehen nicht in einen Wahlstand. Ne? Ja. Das hat mir das finde ich ja faszinierend, ne? Der Brexit kam ja wohl auch nur zustande, weil ältere Leute mehr zur Wahl gegangen sind, also genau das andere Problem. Im Nachhinein bereuen sie das. Mhm. Ne? Sind sehr, sehr spannende Zeiten. Meine Mutter selber sagt, sie macht das alles irgendwie langsam ein bisschen Angst.
Ja, so eine Wahl ist halt auch immer nur so eine Momentaufnahme. Ne? In einem halben Jahr kann das alles wieder ganz anders aussehen, aber dann musst du mit dem Wahlergebnis leben.
Ja, was hat Churchill mal gesagt? Demokratie ist die schlechteste Regierungsform, aber die beste, die er kennt.
Ja. Ja, also ich will nicht in so einem totalitären System leben. Ich will nicht das, was die AfD mir anzubieten hat. Und das finde ich halt immer so suspekt. Ne? Also die Leute schreien immer so persönliche Freiheit, Redefreiheit, bla bla bla. Und wählen dann genau die Leute, die sowas abschaffen werden. Das geht mir nicht im Kopf.
Und da sind wir wieder bei diesem großen Problem. Ich wähle B, weil ich A doof finde.
Ja, aber A macht eben halt auch leider keine guten Angebote, beziehungsweise spricht nicht die Sprache für die Leute, die dann eben wählen.
Und da kann ich nur, und das ist jetzt keine Wahlempfehlung, um Gottes Willen, wenn jemand der Meinung ist, dass keine Partei genau dem entspricht, was ich haben will, dann entwertet den Stimmzettel. Nichts ist schlimmer, als nicht zu wählen.
Und das ist die Tierschutzpartei, mein Gott.
Oder einfach nur dicken Bums raus. Ne? Als ich jung war, war ich bei einer Berliner Kommunalwahl auch mit ein paar Sachen nicht einverstanden und hatte dann einfach mal das Kästchen erweitert und Donald Duck hingeschrieben. Mhm. Bisschen Spaß muss ja auch sein. Ich hätte ja gehofft, dass er trotzdem gewinnt. Aber war halt ungültig. Hintergrund ist der, ne, wenn 1% der Stimmen ungültig ist, dann fehlt denen der. Mhm. Ne? Und wenn nicht gewählt wird, ja, dann zählt die Anzahl der abgegebenen Stimmen inklusive ungültiger Stimmen. Und dann kann es halt passieren, dass dann Leute dann auf einmal da sind, wo man sagt so, ach du Scheiße, was ist denn hier gerade passiert? Aber du, ganz ehrlich, Wahlbeteiligung in Deutschland war mal schlimmer, ist besser geworden?
Ne? Ja, also das ist ja auch so eine Lehre dann aus den Wahlen im Osten. Ne? Also die Beteiligung war nie so hoch wie letztes Jahr, aber rausgekommen sind dann halt 30% für die AfD und ja, das ist ein demokratischer Prozess, den musst du halt anerkennen und den kannst du halt nicht dann hin und her schieben, wie du es willst. So wurde halt gewählt.
Aber da habe ich mal eine interessante Doku gesehen über die AHF und das Rohwetter-Attentat in Düsseldorf passenderweise und da ging es auch um die Treuhandanstalt, ne, und wie damals die DDR abgewickelt worden ist. Und da muss ich mal sagen, da ist gesellschaftlich, und ich gebe jetzt den ehemaligen DDR-Bürgern jetzt nicht die Schuld oder sowas, ne? Ich sag's nur so, wie es bei mir dann, sag ich mal, auch, als ich West-Berlin das mitbekommen habe. Das alte Staatssystem war auf einmal weg. Man hat was übergestülpt gekriegt
Und wo ist überhaupt das gezogen?
und es wurde das Blaue vom Himmel versprochen. Vieles wusste man auch nicht besser auf beiden Seiten. Aber ich kann es verstehen, dass man sich dann da teilweise nicht mehr abgeholt fühlt oder sehr, sehr enttäuscht fühlt. Und dieses Gefühl, sag ich mal, das Abgehängtsein, das Problem haben wir jetzt.
Ja, ich finde, da sagt der Gysi auch oft kluge Sachen, ne? Warum hat man nicht mal geguckt, was lief im Osten gut und hat mal darüber nachgedacht, das im Westen mit zu implementieren? Zum Beispiel so das Prinzip der Polikliniken, ne? Wie hießen das? Irgendwie Handwerksausbildung. Es gab dann irgendwie einen Tag der Handwerksausbildung in den Schulen oder sowas, ne? Dass man dann gucken konnte, dass die Schüler dann dem Handwerk näher gebracht werden.
Also, was ich teilweise verstehen kann, ist, dass für viele, sage ich mal, die jetzt auch damals in der DDR groß geworden sind, dass für die auch immer die ganze Biografie einfach mal null und nichtig war.
Ja, zumal ja
Finde
viele,
find ich psychologisch schwierig.
ja, zumal ja viele Führungspositionen ja dann immer nur durch Wessis besetzt worden sind.
Ja, was teilweise organisatorische Gründe hatte, ist ja okay, weil man gesagt hat, das Gebiet der DDR ist ja der Bundesrepublik beigetreten.
Ja, aber das ist ja
Ja.
heute immer noch so, ne? Also, wo habe ich das jetzt noch nicht gesehen oder gehört? Irgendein Podcast, und hatten sie dann halt irgendwie die Chefredakteurin in einer Zeitung aus Dresden, und hatten gesagt, ja, die ist gerade von Köln nach Dresden gezogen, um da die Führungsposition zu übernehmen. Da denke ich mir, warum kann man da, gibt es da keine Einheimischen für?
Ja, und ich habe ein zwiegespaltenes Verhältnis. Einerseits sehe ich für mich persönlich die DDR, weil ich es ja auch so empfunden habe, wenn ich drüben war, als, na, es ist ein komisches Wort, Unrechtsstaat. Klar, die hatten eine Verfassung gehabt und vieles war gesetzlich auch richtig, aber die Art und Weise, wie mit den Leuten umgegangen worden ist, war halt unfrei. Ne? Ob es jetzt unfrei, direkt Unrecht ist, okay, ich nenne es jetzt halt mal so. Ne? Aber trotzdem haben die Leute da eine Biografie gehabt, in irgendeiner Art und Weise. Ne? Und dass dann auf einmal nichts mehr nichts wert war, ist ein blödes Gefühl. Klar, wenn jetzt jemand sagt, na, ich habe 30 Jahre lang in der DDR gearbeitet und eine Rente eingezahlt, wo ich dann sagen muss, ja, sorry, aber rein staatsrechtlich als auch volkswirtschaftlich ist das Geld weg gewesen. Es war ja nicht mehr da. Es war ja nicht da. Es war weg.
Bodo Ramelow hat jetzt neulich einen interessanten Satz gesagt, den ich ganz gut fand. Er sagte dann halt sinngemäß, also wenn man wüsste, was für Unternehmen in Thüringen wirtschaftlich, also markttechnisch an der Weltspitze sind, aus Thüringen, ja, dann würde man über Thüringen ganz anders reden. Aber das weiß halt keiner. Ja, weil sich niemand
Es wird
für
nicht
Thüringen
kundgetan, ne?
interessiert. Ja. Und ja, auch in den Medien wird ja immer nur über das Schlechte erzählt, was da wieder gerade schief geht, dass alle die AfD wählen, bla bla bla. Aber wo sind die Erfolgsgeschichten aus diesen Regionen? Ne? Die gibt es ja auch. Es gibt auch da jede Menge redliche Menschen, die ihrer Arbeit nachgehen und die Unternehmen führen und die sie gut führen. Warum spricht man nicht darüber? Ne? Um einfach mal auch ein positives Bild zu zeichnen.
Und ganz ehrlich, wenn viele sagen, ja, der aus dem Verwandtenkreis, ja, der ganze Soli-Zuschlag im Osten wurde alles aufgebaut, alles in den Arsch gesteckt, im Westen verkümmert alles. Aber im Endeffekt ist für mich alles im Prinzip, und das ist irgendwie gar nicht mehr so präsent in den Köpfen, eigentlich doch irgendwo eine Erfolgsgeschichte. Es gab eine friedliche Wiedervereinigung und auch wenn teilweise der Westen, teilweise die DDR, sag ich mal, unter der Hand querfinanziert hat mit irgendwelchen Krediten und sowas, war das trotzdem ein Erfolg an sich, weil im Endeffekt leben wir jetzt hier nicht in einem atomaren
Ödland.
Ödland. Weil das, ne, ich meine, wir können uns vielleicht noch ein bisschen dunkel dran erinnern, Ältere noch stärker, Jüngere als wir, die jetzt 20 sind, können sich nicht dran erinnern, die haben es vielleicht im Geschichtsunterricht gelebt, aber wir sind mit der Angst groß geworden, dass von jetzt auf gleich ja, ein Atomkrieg ausbricht. Wegen irgendeinem Scheiß. Und es war ja ein paar Mal auch kurz davor.
Ne,
Wegen Missverständnissen oder sowas.
was so blühende Landschaften im Osten angeht, beziehungsweise dass der Westen da jetzt den Bach runtergeht, hat ja andere Ursachen. Ne? Ich meine, das hat eben, also wenn wir uns jetzt mal die Autobauerbranche angucken, ne, dass da eben jetzt Volkswagen vor die Wand fährt, das sind Fehlentscheidungen aus der Wirtschaft. Ja. Dass dann Zulieferer oder Autofirmen denn zum Beispiel im Saarland die Produktion einstellen, das hat wirtschaftliche Gründe und dementsprechend geht Saarland jetzt langsam in den Bach runter, weil dort ein großer Arbeitgeber wegfällt. Dafür können die Ostdeutschen, also na, Ostdeutsche gibt es ja nicht mehr, aber das dafür können die nichts, ja? dass da im Westen falsche Entscheidungen getroffen werden, beziehungsweise dass das Gesamtwirtschaftliche eine andere Wendung nimmt, die nicht gut für unser Land ist, wo wir nicht gegengesteuert haben, dass das da jetzt Auswirkungen hat.
Aber das müssen die Leute auch mal verstehen, dass Wirtschaft nie fest ist. Das Einzige, inflationsbedingt ist halt klar, dass die Preise immer steigen und dadurch die Wirtschaft immer irgendwie wächst, weil ne, Preise, Lohn und so weiter und so fort, deswegen steigt ja immer Wirtschaft. Aber in der Wirtschaft ist der Wandel immer da. Ne? Es gibt keine Seidenweber mehr.
Ne? Ja, und das ist ein Punkt.
So eine Sachen wandeln sich immer. Krupp war ja auch nicht ewig.
Und das ist ein Punkt für mich, den haben die Grünen dann, die dann halt sagen, naja, also wir sind ja momentan, was so Klimaschutz und klimafreundliche Technologie angeht, sind wir ja mit Marktführer. Das müsste doch jetzt unser Erfolgsmodell für Deutschland sein. Autobauen scheint es nicht mehr zu sein, weil wir den Trend verpasst haben. Ne? Kein Chinese kauft irgendwelche sinnlosen VW-Autos, die kein Entertainment-Programm drin haben, weil unsere angestaubten Anzugträger, die da was entscheiden haben, den Trend verpasst haben.
Du hörst auf Trump, der sagt ja, dass die Windräder alle ganz Deutschland kaputt gemacht haben. Ne? Alle Windräder
der Schande. Ja,
ein Ödland. Nur Windräder überall. Keine Bäume, nichts mehr. Keiner lebt mehr. Alle traurig.
Und ich finde, da haben die Grünen halt einen Punkt zu sagen, das ist doch eine Technologie, in der wir gut sind. Also lass uns doch mal versuchen, da einen Wettbewerbsvorteil rauszuarbeiten. Ne? Und andere haben das halt nicht verstanden.
Tue Gutes, dann redet drüber, ne? Und am Ende sind sie sich gegenseitig nur niedermachen und wundern sich, dass der Ton immer rauer wird.
Ja, und über allem schwebt halt immer nur diese Migrationsfrage, wo aber auch nicht ehrlich diskutiert wird, dass da eben halt EU-Gesetze halt auch darüber stehen, die wir nicht einmal so brechen können.
Ja, vor allem, ich finde diese Migrationsfrage, ja, die ist wichtig, muss geklärt werden. Und die Frage wird sich immer stellen. Ne? Aber die erschlägt alles. Die erschlägt alles. Und manchmal habe ich das Gefühl, die erschlägt aber auch Sachen, die auch wichtig sind. Sei es zum Beispiel Verteidigungspolitik, hast du nicht gesehen alles. Ne?
Der Klassiker Bildung, ich meine.
Bildung, hör mal auf mit Bildung.
Alle sind doch sich einig und sagen, Deutschland ist ein rohstoffarmes Land. Die einzige Ressource, die wir haben, ist das hier zwischen unseren Ohren. Wieso lassen wir das so sträflich verkümmern? Und also ich denke mir, wenn es uns gelingen würde, die Migranten und Flüchtlinge, die zu uns kommen, auch in ein vernünftiges Bildungssystem zu stecken, dann wären wir doch alle schon mal einen Schritt weiter. Und das Beste gegen Armut ist doch Bildung. Wieso investieren wir da nicht drin? Ne? Das erschießt sich.
Das haben wir doch damals in Berlin selber gemerkt. In Bildung wurde wenig investiert. Otto Hahn, Schule, das Gebäude.
Das Container.
Ja, wir haben noch die Otto-Hahn-Schule in Berlin-Neukölln besucht. Das war ein Provisorium. Dieses Provisorium war auf 5 Jahre, glaube ich, ausgelegt und war am Ende 20 Jahre. Mhm. Am Ende ist ein Bungalow fast in den Kanal gerutscht, weil der Boden gar nicht dafür ausgelegt war.
Und im Winter hatten wir mindestens einmal die Woche kältefrei, weil die Heizung nicht funktioniert haben. Kältefrei.
Ihr hattet Heizung?
Ab und an mal.
Wir reden von den 90ern, ne, wohlgemerkt. Ja, aber wenn ich mir vorstelle, wenn die Leute sagen, ne, früher war alles besser, wo ich denke, so, ich kann mich noch erinnern, das Ofenheizung mit Kohle.
Nein, meine also Fresse. Ich denke mir, wir leben in einem guten Wohlstand. Wir profitieren von technischen Errungenschaften, das ist unglaublich. Also wir haben eine Lebenserwartung, die ist sowas gab es halt noch nie, ja. Und alle sind dann halt nur am Jammern, ja, wir haben ein paar Herausforderungen, aber ey, Wir müssen uns doch hier nicht zerfleischen. Wichtig ist, lass uns darüber reden, vernünftig reden und dann lass uns ehrlich miteinander reden und dann finden wir irgendeine Lösung.
Ja, aber das ist meine große Sorge. Diese Aggressivität nimmt halt immer mehr zu. Bekannte von mir sind auch im Rettungswesen unterwegs und die resignieren ja auch langsam.
Ja, also wenn man nicht nur zu Silvester Rettungskräfte angreift, dann weiß ich nicht, wo unsere Gesellschaft noch hinsteuert.
Ja, das ist der raue Ton und das ist das erste Mal, dass ich sage, das Internet hat Leute verroht. Weil du darfst da unter einem Pseudonym jeden Scheiß schreiben. Und das merken wir jetzt auch bei Facebook. Faktenchecker war einmal. Mhm. Ne? Weil ist ja zu Vogue. Ist denn halt mal so. Und ich bin mal gespannt, wann wir uns von Facebook verabschieden und vielleicht auf einen anderen Kanal gehen. Sonst uns reicht. Ich war schon kurz davor, zu Silvester.
Ja, also Facebook nutze ich jetzt halt wirklich nur noch, um halt die Postings für die Coach Potatoes abzusetzen und dann halt um Football-Nachrichten zu scrollen. Ja, also so Kommentare, so Tagesschau-Posts oder sowas gucke ich mir definitiv nicht mehr an.
Instagram nutze ich nicht. Stimmt, oder? Das gefühlt, spätestens egal um was es geht, der vierte Post ist irgendwas gegen Ausländer oder so. Denkst du, Alter, was ist hier kaputt?
Ja, also aktiv, also richtig, also beteiligen tue ich mich bei Facebook nicht mehr. Früher habe ich auch mal so irgendwie gerne mal Sachen kommentiert. Bringt nichts mehr. Also ich meine, du siehst es ja an X, formerly known as Twitter, ne? Also alles, was so irgendwie eine gemäßigte Meinung hat, flieht von X. Das wird jetzt den Rechten überlassen. Und so wird es bei Facebook, denke ich, auch gehen, dass sich dann so Alternativen wie Blue Sky oder sowas dann eher so eine eher so Linkstendenz, dass Menschen mit einer Linkstendenz zu Blue Sky gehen und so eine Geschichten. Und alles, was so rechts im besten Falle konservativ ist, wird sich auf X und Facebook rumtummeln.
Weißt du, was ich erschreckend sagen muss, ne? Kennst du noch Reddit? Mhm. Das große, sag ich mal, nennt man Superforum, ne? Wo du ja mit echten Namen dich einfach nicht anmeldest, sondern irgendeinen künstlich generierten Namen oder sogar dir selber einfach ausdenkst. Und ich finde inzwischen da die Diskussion teilweise viel, viel zielführender als bei Facebook. In so einem anonymen Board, wo du eigentlich wirklich anonym bist, habe ich das Gefühl, das ist teilweise noch normaler. Da gibt es wenigstens Bots, die moderieren.
Ja. Aber es ist dann schon interessant, was die Amerikaner mittlerweile unter Meinungsfreiheit verstehen.
Ja. Welcher Film war das nochmal mit den irgendein Roadtrip, wo er gedacht hat, es wäre irgendein Museum für irgendwas und dann war es auf einem Museum für einen SS-Führer, der denselben Namen hatte. Weiß ich nicht. Das war in Amerika. Ich krieg's nicht mehr in den Film. Wer es weiß, kannst du mal schreiben, ne? Aber das ist halt die Meinungsfreiheit. Ich meine, du darfst auch beim Ku Klux Klan teilweise sein. Okay, ich glaube, inzwischen sind sie verboten, aber
wer weiß, wie lange.
Ich meine, du darfst ja anscheinend jetzt auch das Kapitol stürmen, Polizisten umbringen und musst ja halt nur warten, bis der Präsident dann, der Nächste wird, der dich dann begnadigt. Das ist ja anscheinend jetzt alles okay. Ja,
da habe ich mir dann auch gedacht, also Recht und Ordnung herstellen wollen, Law and Order und dann die Leute, die das Zentrum der Demokratie dann angreifen und verwüsten.
Was hast du damals eigentlich gedacht, als du es im Fernsehen gesehen hast?
Da dachte ich mir, jetzt ist es soweit. Jetzt.
Es war so ein bisschen so 11. September-Gefühl, ne?
Jetzt wird es Tote geben und also das ist so ein Scheidepunkt, ne? Also werden die Staatsorgane da jetzt durchgreifen und die Leute als Staatsfeinde behandeln oder lassen sie es durchgehen?
Das ist so wie diese Serie, die es jetzt gab, ne? Civil War. Wollte ich mir nicht anschauen, weil ich mir gedacht habe, so dieses Setting ist mir zu real gerade.
Was hast du gedacht?
Das Setting ist mir zu real.
Nee, ich meine, als du
das... Ach so, als ich das gesehen habe? Ja, so ein inneres Bauchgefühl wie 11. September. Nach dem Motto, hier passiert gerade was. Mhm. Ne, also das erste Mal, als ich dem CNN morgens angemacht habe, nachmittags war das ja, da hat mir was zu essen gemacht, eine Erbsensuppe, ich weiß es noch, weil mir ist ein Löffel in den Teller gefallen vor Schreck. Nun sieht gerade bei CNN wieder so ein Flugzeug da reinrast. Und ich so, was ist hier passiert? Das war noch der erste Turm. Mhm. Und daher auch irgendwas... Nee.
Also ich fand es halt bemerkenswert, so das Ganze danach, dass man es nicht geschafft hat oder nicht durchgesetzt hat, den Trump dafür anzuklagen und zu verurteilen, beziehungsweise dass sie es geschafft haben, diesen Gerichtstermin dann halt eben nach die Wahl zu schieben. Ich weiß gar nicht genau, wie das war. Und dass er dann aber mit der Wahl die Möglichkeit hat, sich dann selbst zu begnadigen. Also er hätte ja selbst im Gefängnis sitzen können, Präsident werden können und sich selbst begnadigen. Und dann denke ich mir, also für wen ist diese Demokratie eigentlich gemacht in den USA?
Ich meine, das hat man schon bei Robocop gesehen in den 80ern, ne? Nicht für die Bürger. Und selbst der Eisenhower hat ja damals in den 50ern gewarnt vor dem militärisch-industriellen Komplex, wo ich sage, das ist jetzt ganz anders in Amerika gefühlt, obwohl jetzt sind die Oligarchen jetzt wieder da, die noch nicht Oligarchen sind und nur Tech-Riesen, heißt halt anders, ne? Der Unterschied zwischen Astronaut und Kosmonaut ist das ideologische Weltbild, was dahinter steckt. Und so ist es da auch. Aber dass man jetzt da jemanden wählt, um den da oben zu zeigen, die sehr viel Geld haben, dass man einen wählt, der einer von uns ist. Ne? Der redet ja wie wir.
Ja, aber
er ist keiner von euch. Er ist keiner von euch.
Nee, also, er will auch nichts für euch. Ne? Das
ja, aber das ist halt dieses so, ne?
Aber gut, ich meine, die Demokraten haben eben auch den Fehler gemacht, sich da irgendwie in Sphären zu weilen, also sich von Eliten wählen zu lassen. Also ich meine, wenn man sich Amerika anguckt, die Leute, die, ja, klingt jetzt doof, aber gebildeter sind oder eine politische Bildung haben, eine politische Meinung haben und so ein bisschen Boker sind, die leben so in den Städten, so meistens so im Küstenbereich. Und alles da drin ist dann mehr so ländlich geprägt und die haben andere Sorgen, die haben andere Probleme.
Und fühlen sich bevormundet. Und das ist auch was man hier in Deutschland teilweise gar nicht nachvollziehen kann. Wie oft höre ich denn zum Beispiel von meiner Mutter, ich verstehe das nicht so.
Wieder nur.
Doch, man muss sich damit auseinandersetzen und dann kann man es nachvollziehen, was da die Gedankengänge sind. Man fühlt sich bevormundet und will es denen mal so richtig, richtig zeigen. Und dann macht man halt für ein paar Sachen einfach mal die Augen zu.
Ja, und jetzt wird es halt ernst, ne? Also Grenzen Mexiko dicht, sollen Leute deportiert werden. Es werden zwar Klagen eingereicht, aber ja, was das bringen wird, keine Ahnung.
Es ist gerade ein Teufelskreislauf und ich bin mal gespannt, was die nächsten 4 Jahre noch so passiert. Die erste Woche hat schon gut angefangen, in Anführungsstrichen.
Ja, man hat ja so ein Gefühl, die ganze Welt rückt nach rechts. Ne? Also Europa, Ungarn, Italien, Holland, Österreich kriegt jetzt einen rechtsradikalen Kanzler. Da haben die Sozialdemokraten auf ganzer Linie versagt. Bei uns stellen sich die Demokraten auch mehr als unglücklich an, teilweise echt dämlich.
Ich sag mal so, es wird immer so Wellenbewegungen geben, ne? Autoritäre Fokussierung, eine mehr liberale Fokussierung, mehr Demokratie, weniger Demokratie, mehr Zentralismus, Dezentralisierung. Da wird es immer Wellen geben. Die Frage ist, wie hoch schwappen die?
Ja, gut, ich meine, es wird ja auch so verstanden, dass das jetzt eine Gegenbewegung zur Globalisierung ist. Aber wie soll denn jetzt eine Welt ohne Globalisierung noch aussehen? Ich meine, wenn du hier einen Kühlschrank kaufst, dann kommen die Teile aus aller Herren Länder. Ja, dann werden Plastikteile irgendwo in Indien produziert, ein anderer Teil in China und der andere Teil kommt wieder ganz woanders her. Wir sind da gar nicht in der Lage, die ganzen Einzelteile für einen Kühlschrank kostengünstig in diesem Land herzustellen. Da fehlen uns auch die Rohstoffe für. Wie soll eine Welt ohne Globalisierung aussehen? Und ich meine, wir haben uns jetzt daran gewöhnt, mit der ganzen Welt zu kommunizieren und in alle Herren Länder zu fahren und zu reisen. Wie stellen wir uns jetzt da die Zukunft vor? Bleiben wir jetzt alle in unseren eigenen Ländern?
Also ich sehe gerade so ein jetzt kommt der Geschichte Leistungskurs durch. Merkantilismus. Ne, wer kennt es nicht, 16. bis 18. Jahrhundert, die absolutistischen Herrscher, wollten ja nur Geld einnehmen, möglichst wenig Sachen einführen, möglichst wenig Import, aber ganz viel exportieren. Ganz viel exportieren. Ist dann natürlich nach Jahren dann irgendwann mal an die Grenze gestoßen, weil, wer es kennt es nicht, ne? Ich meine, wer viel kacken will, muss viel fressen. Ne? das ist normal, ne? Ging dann irgendwo ein bisschen an die Grenze des Ganzen hin. Und Ende von Absolutismus war die Französische Revolution und so weiter und so fort.
Ja.
Und also, was war am Ende der Französischen Revolution? Was war vor der Französischen Revolution? Unabhängigkeit der USA. Oh.
Tja, werden wir mal gucken. Ach Mensch, also jetzt hatten wir jetzt aber eine echt schwere letzte halbe Stunde. Das ist ja.
Er war hochphilosophisch, ne? Nächstes Mal reden wir N und Ei.
Über Glücksbärchis.
Glücksbärchis ist doch, entschuldige mal, rubbel mir über den Bauch. Nein.
Er bringt Glück. Hallo?
Nein. Also, ich rubbel jetzt nicht irgendeinen Vogel über den Bauch. Hallo? Das sind so Sachen, die heutzutage gar nicht mehr filmen darfst.
Das ist moderner Buddhismus. Wenn du Butter über den Bauch streichelst, bringt das Glück.
Aber jetzt stell dir mal vor, die Realverfilmung von den Glücksbärchis, ne? Da kommt dann so ein halbwüchsiges Ding, was aussieht wie ein Glücksbärchen und sagt, rubbel mir über den Bauch, rubbel mir auf den Bauch. Alter, geh weg.
Macht das deine Frau nicht mit dir?
Du scheiß Furry-Wichser, geh weg, ey. Ich hasse Furries. Ja, das ist gut. Nee, Nee.
Gab's nicht mal so ein Crossover, Glücksbärchis mit Alice im Wunderland? Ich glaube, das war weird.
Das ist jetzt wirklich sehr, sehr weird. Ich rede jetzt nicht von der Gummibärenbande, die war toll, okay?
Ich glaube, wir machen Schluss. Wir sind jetzt über 2 Stunden und ich muss mal kurz bei Facebook gucken, ist hier noch irgendwas passiert? Ich glaube, die Leute sind abgesprungen. Also, hört keiner mehr.
Definitiv. Ne? Nächstes Mal reden wir über die Gummibärenbande.
Ja, also ihr habt jetzt ja mitgekriegt, wir wollen auch mal über andere Sachen reden. Vielleicht wird es auch manchmal wird. Ihr könnt ja mal uns dazu schreiben, wie ihr das findet. Wollt ihr nur Football oder ist euch das auch irgendwie cool, wenn wir über andere Sachen reden?
Ich wollte nur über P. Diddy reden, das machen wir nächstes Mal.
Über P. Diddy, ja. Vielleicht sollte man die Politik so ein bisschen draußen lassen und mehr so Unterhaltungs.
Wir reden über Babyöl. Babyöl, Diddy.
Flutsch und weg. Okay, wir stürzen Richtung Boden, was das Niveau angeht. Wie wollen wir das machen? Wir haben jetzt gesagt, wir machen dieses Format jetzt einmal im Monat. Machen wir das erste Wochenende im Monat oder?
Alle 4 Wochen, Punkt.
Alle 4 Wochen, beziehungsweise, was haben wir heute? Der 26. Jetzt muss ich mal den Kalender gucken. Kalender hier auf.
Du, lass uns doch mal ganz klassisch einfach immer der letzte Sonntag im Monat.
Letzte Sonntag im Monat.
The last Sunday.
Ja, macht ja in dem Fall Sinn, weil wir irgendwie immer die zweite Woche dann die Five Guys haben.
Any last Sunday.
Was?
Any last Sunday.
Ja, also der letzte Sonntag im Monat ist DCP angesagt. Coach Potatoes.
Yeah.
Und alles, was dazugehört. Und dann freuen wir uns auf das nächste Mal. Und wir freuen uns auf Feedback. Schreibt uns.
Das Liebe. In diesem Sinne.
Haut drin, Leute. Bis dann.
Bis dann.
Die Coach Potatoes. Tschüss.